Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Maria Jansen. Hallo. Frau Jansen, ich grüße Sie.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben einen sehr interessanten Dialekt.
Ja, ich komme aus Donetsk. Das ist wahrscheinlich mein russischer Akzent.
Donetsk, russischer Akzent, ist aber Ukraine.
Naja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das eigentlich ist. Ich habe früher erzählt, dass ich aus der Ukraine komme. Und ich weiß noch, bei der letzten Weltmeisterschaft habe ich stolz ukrainische Fahne hochgehalten. Und ich habe mich selber auch als Ukrainerin verstanden, auch wenn ich Russisch gesprochen habe, mein Leben lang. Und nun nach dem Ausbruch der Krise fällt es mir schwer, mich als Ukrainerin zu bezeichnen, denn meine Heimatstadt Donetsk, wo ich geboren bin und aufgewachsen, wurde von der ukrainischen Regierung bombardiert und wird immer noch von der ukrainischen Regierung beschossen. Von daher fällt es mir natürlich auch dementsprechend schwer, mich als Ukrainerin jetzt zu identifizieren.
Als was würden Sie sich denn dann jetzt bezeichnen? Was sind Sie denn? Im Exil oder?
Das ist eine gute Frage. Also laut meinem Ausweis bin ich deutsch. Ich habe ja jetzt auch deutsche Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft und ich bezeichne mich als Donetskerin, wenn mich jemand fragt. Dann sage ich komme aus Donetsk. Und dann seitdem habe ich das eigentlich ganz genau unter die Lupe genommen und überlegt, aha, meine Ma ist eigentlich eine Russin und mein Vater ist zur Hälfte ein Russe, also bin ich zu 75% eine Russin. Also solche skurrile Rechnungen führe ich jetzt durch davor war es mir herzlich egal. Mhm. Davor war es mir... Und auch in Deutschland übrigens war das auch egal. Früher habe ich mich als Ukrainerin vorgestellt und als Antwort habe ich gehört, ach so, eine Russin. Hat mich auch nicht gestört, habe ich gesagt, ja gut, okay, dann Russin.
Damit sind wir schon nach wenigen Sekunden voll im Thema und man kann es auch sofort erleben, dass Sie, was das angeht, einen zerrissenen Eindruck machen. Wir wollen in den nächsten 90 Minuten über die Ukraine, das Land, in dem Sie geboren wurden, was es heute so nicht mehr gibt. Es ist nicht mehr dasselbe Land. Wir wollen darüber sprechen. Aber wir wollen vor allem über das sprechen, was Sie für uns insofern sehr interessant macht. Sie sind ja nach Deutschland gekommen, um Grafikdesign zu studieren. Haben Sie getan.
Genau. Genau. Jetzt, ich habe auch in einer Werbeagentur gearbeitet, war eigentlich alles super, bestens in München, mitten in München, in einem Gebäude, was in 2011 Architekturpreis Deutschlands gewonnen hat. Und mir ging es eigentlich wunderbar. Mhm. Und dann brach das Konflikt aus. Mhm. Und
das hat Sie politisiert.
Es hat mich, zwangsweise. Ich wollte das doch gar nicht.
Genau darauf werden wir kommen. Sie sind heute eine freie Journalistin, die sehr viel für RT Deutsch arbeitet in Berlin. Da habe ich Sie auch schon ein paar Mal gesehen. Aber Sie sind heute nicht als Journalistin von RT Deutsch da, sondern sind heute als Privatperson da, denn Sie haben den Drang verspürt, einen Hilfskonvoi in die Ukraine zu schicken und haben einen Dokumentarfilm gedreht, in dem Sie als Aktivistin auch zu sehen werden mit anderen Kollegen. Darüber wollen wir sprechen. Was war das Motiv für Sie zu sagen, okay, ich bin nicht mehr Grafikdesignerin, ich arbeite als Journalistin, aber ich möchte hier Aktivistin sein und einen eigenen Film drehen, der dann auch in die Kinos kommt. Ins Babylon werden wir noch drüber reden. Aber weil Sie von Fußball gesprochen haben und Fahnen geschwenkt haben, das war ja 2012.
Richtig.
Ich weiß das natürlich auch noch, ich bin jetzt nicht der große Fußballauskenner, aber das war ja die Europameisterschaft, die zwischen Polen und der Ukraine, da wurde das ausgetragen. Wo waren Sie da?
Ich war in Deutschland. Mhm. Ich war damals gar nicht in der Ukraine, ich war in Deutschland und von Deutschland aus habe ich für ukrainische Mannschaft mitgefiebert und natürlich wollte ich, dass sie weiterkommen. Das war für mich, ich habe sogar auf meinem Facebook ukrainische Fahne stolz als mein Titelbild präsentiert. Also das, ich habe sogar meine Fingernägel blau, gelb lackiert.
In den Landesfarben,
Ganz genau. Ich habe nur westukrainische Freunde gehabt, ohne Absicht. Das kam halt so. Ja. Wir sind zusammen durch die Kneipen gezogen, haben uns die Live-Fußballspiele angeschaut, für Ukraine gefiebert. Und ja, und jetzt ist das kann ich das natürlich nicht mehr so machen.
Nein. Sie waren aber auch während des Krieges, der ja noch schwelt, der ja noch da ist, ist ja nicht vorbei, ist eine Art Waffenruhe oder man weiß nicht genau, was da ist, aber Frieden ist da nicht. Es ist nicht ganz ungefährlich. Sie waren dort und haben einen Hilfstransport organisiert. Es wird eine Doku geben, die auch im Kino kommt. Hilfstransport, eine Fahrt in den Donbass. Knapp 2 Stunden geht diese Dokumentation.
Ganz genau. Und die Doku entstand eigentlich spontan. Keiner hat sie so geplant. Also, und man muss auch wissen, als ich sie gedreht habe, habe ich noch nicht bei RT Deutsch gearbeitet, mhm. sondern ich habe damals an den Montagsdemos ja. Öfter daran teilgenommen.
Wo? In München?
In München.
Aha.
Ziemlich regulär, kann man sagen, denn ich brauchte auch irgendwo, wo ich mich aussprechen kann. Mhm. Ich fühlte mich sehr alleine, was meine Ansichten bezüglich der Ukraine-Krise angeht. Und ich fühlte auch dadurch, dass ich in den Medien das auch gar nicht so reflektiert gesehen habe, weil ich habe ja regelmäßig mit meinen Verwandten in Donetsk telefoniert mhm. und mit meinen Freunden, und sie haben mir ein komplett anderes Bild beschrieben.
Als das, was wir in den Medien
gesehen haben. Als das, was in den Medien gezeigt wurde. Und also ich brauchte irgendwas, wo ich meine Frustration rauslassen kann. Und ich habe das in den Montagsdemos damals gefunden, und es entstand spontan die Idee, hey, lasst uns mal humanitäre Hilfe nach Donbass bringen. Und eben nach Donbass, da mhm. wo die Menschen beschossen werden, mhm. da wo sie unter Feuer, ja. also unter ständigen lebensdrohenden Bedingungen
wo eine sehr schwierige Versorgungslage auch war, Medikamente, all das. Das heißt, Sie haben gesagt, okay, ich versuche praktisch in der Region, in der ich groß geworden bin, wo ich sehe, da ist es gefährlich, da brauchen die Menschen Hilfe, ich versuche einfach zu helfen.
Genau. Das Problem war aber, wegen den ganzen Sanktionen konnte man nicht das Nötigste tatsächlich zu den Menschen bringen. Das Nötigste wäre natürlich Medikamente ja. und Essen. Hm. So, aber weil wir dadurch Probleme an der Grenze bekommen konnten, mhm. haben wir uns entschlossen, dass wir diese Risiko nicht eingehen und besser auch wirklich uns darauf beschränken, dass wir nur Sachen reinbringen, die auch wirklich sicher durch die Grenze passieren.
Also Kleidung, Rollstühle, so etwas.
Genau, warme Sachen, Decken, alles, was Menschen so brauchen, Kisten, Decken, warme Bekleidung, Schuhe, mhm. Ja, und es kam auch dazu, dass einige sich gemeldet haben und haben gesagt, ey, braucht ihr Rollstühle, die sind in super Zustand. In deutschen Krankenhäusern werden sie nach ein paar Jahren abgeschrieben, das ist so gesetzlich vorgeschrieben, ja. aber die sind noch top. Braucht ihr sie, ihr die? Und wir so, natürlich, klar, die nehmen wir mit. Mhm. Und so sind wir dann in Donetsk, nach Donetsk gefahren. Und dazu muss man auch sagen, dass wir waren gezwungen, nach Donetsk zu fahren, also einen Bogen um Ukraine zu machen.
Ja, über Moskau, sonst kommt man ja nicht, man genau, kann nicht quer durchfahren.
Wir sind über Polen, Litauen, Lettland, Moskau, Rostov am Don und dann nach Donetsk.
Knapp 300.000 Kilometer.
Genau, ja. eine Riesenreise. Mhm. Und der Grund dafür war nicht, weil wir einfach Bock drauf hatten, eine Woche lang in einem LKW zu dreht zu verbringen. Ja. Der Grund dafür war, dass bereits vor mir einige versucht haben, durch die Ukraine, durch das ukrainische Territorium nach Donbass Hilfe zu bringen. Und denen ist es nicht gelungen. Ihnen wurde an dieser Frontlinie quasi dann von den ukrainischen Bataillons oder Beamten gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ihr müsst das Zeug hier ausladen. Weiter könnt ihr damit nicht fahren. Mhm. Und egal, was die Menschen gesagt oder wie sie begründet haben, ist doch die humanitäre Hilfe für die Menschen im Krieg. Das hat die Leute, die Ukrainer, herzlich wenig interessiert.
Ja, für sie war das der Feind.
Ja, also Befehl. Es war so, dass sie gesagt haben, es ist Krieg, es herrscht Krieg in unserem Land, lasst es uns entscheiden, wo das Zeug hingeht. Für euch ist die Reise hier zu Ende.
Hm. Frau Janssen, wann hat dieser Konvoi, wann hat der stattgefunden konkret?
Es waren genau genommen zwei. Also der letzte, wo wir auch den Film gedreht haben, das war Februar und März 2015.
Was ich erstaunlich finde, ich meine, wir von KenFM und mit einer riesigen Community im Hintergrund als Presseportale haben ja auch humanitäre Hilfe für Griechenland geleistet, wo jetzt knapp schon 400.000 Euro zusammengekommen sind. Aber das hätte ich allein gar nicht leisten können. Wir haben eben über unsere Möglichkeit das den Menschen vorgestellt und dann kam Geld rein. Diese Möglichkeit hatten Sie ja nicht. Sie waren ja praktisch eine Einzelperson, die diese spleenige Idee, sage ich mal, hatte als gebürtige Ukrainerin einfach solidarisch zu sein mit den Menschen, die vor Ort eingekesselt sind und nicht weg können, während sie in Deutschland leben. Sie ich habe ja den Film mir angeschaut, sie treffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie auch sind, ihren zukünftigen Fahrer. Mhm. Da ist ja sehr viel Zufall dabei gewesen. Können Sie mir erklären, wie hat sich das alles ergeben? War das plötzlich eine Schwungmasse, die ins Rollen kam und plötzlich gab es einen Sog, oder war das von Ihnen geplant und Sie hätten das in jedem Fall gemacht? Oder war auch Glück dabei und Sie haben plötzlich gemerkt, huch, jetzt ergeben sich Dinge, jetzt mache ich das?
Ich hätte das auf jeden Fall so oder so gemacht. Ich habe das aber, ich hätte das nicht, also mir haben auch sehr viele Menschen geholfen, gerade bei den Montagswachen, auch in der Facebook-Community. Viele, die aus irgendwie auf mich aufmerksam oder auf diese Vorhaben von mir aufmerksam geworden sind, wie zum Beispiel Evelyn Piazza. Sie hat mich dann kontaktiert und meinte so, braucht ihr Hilfe? Ich kann euch auch dabei helfen und irgendwie auf Facebook eure Aktion verbreiten. Mhm. Und ich war für jede Hilfe natürlich dankbar. Es hat sich auch rumgesprochen unter Mannwachen durch ganz Deutschland, durch alle Städte. Es haben mich Menschen plötzlich angeschrieben aus Dresden, aus Hamburg, aus Leipzig,
die sich engagieren wollten.
Genau, die unbedingt mitspenden wollten. Nun war da natürlich, es gehörte einiges noch zur Organisation dazu. Wir müssten ein Auto, ein größeres Auto irgendwie besorgen. Wir haben einen 3-Tonner LKW gekauft, mhm, in super gutem Zustand. Eigentlich viel Glück gehabt mit diesem Auto. Ja. Und klar, jetzt muss nur noch ein Freiwilliger sich melden, der bereit ist,
das Ding zu fahren.
Genau, in den Kriegsgebiet noch dazu.
Ja.
Wer macht das denn? Und ich muss auf jeden Fall mitfahren, denn ich kenne mich in der Gegend aus und ich spreche Russisch, ich kenne die Mentalität, ich weiß, wie man mit Menschen da verhandelt und mit wem man spricht, wenn man von A nach B will und so weiter. Und dann hat sich auch noch wieder auf den Mannwachen, wiederum ist auf mich ein junger Mann zugekommen, hat gesagt, hey, ich habe eigentlich früher für die Medien wie ARD und ZDF gearbeitet, aber ich bin jetzt auch ein selbstständiger Kameramann und ich würde liebend gerne mitfahren, weil ich sag, und das hat er mir von vornherein gesagt, ich sag dir ganz genau, ich weiß nicht, auf wessen Seite ich bin auf auf Seite von niemandem, ich habe keine Ahnung, was da passiert,
aber ich
möchte mitkommen und ich möchte mit meinen eigenen Augen sehen, ich möchte mein eigenes Bild machen davon, was vor Ort tatsächlich geschieht, weil ich merke, dass es in den Medien irgendwie nicht schlüssig ist, wie das erzählt wird, passt das
nicht. Also das hat sich ergeben, also der Fahrer Jan,
genau,
und der Kameramann
Michael Wehl.
Michael, genau. Mit denen sind sie dann einfach, haben sie dieses Fahrzeug gekauft, eine relativ abgerockte Kiste, wo der Tacho ja, nicht geht.
Genau.
Was auch mal Probleme
gibt.
Und dank
all den Spenden, die wir dann durch die Facebook-Aufrufe sammeln
fahren konnten. Durch Deutschland, sammeln die ganzen Sachen ein.
Genau.
Und auch das Geld für Benzin und alles, was man eben so braucht, und fahren dann los.
Genau.
Wir kommen dazu, was dann passiert, wenn Sie losfahren, welche Gebiete Sie durchkreuzen und wie es dann auch ist, zum ersten Mal über eine Grenze zu fahren, wo Sie merken, okay, hier werden die Straßen insofern sofort schlechter, weil hier sind lauter Raketeneinschläge, das, wo ich denke, was ist das denn? Ja, das ist eben Kriegsgebiet, das kann man sich nicht so vorstellen. Ich gehe davon aus, es war für Sie auch das erste Mal eben im Kriegsgebiet zu sein und plötzlich zu merken, das ist noch was anderes wie in den Medien, da zu sein und diese LKW-Schlangen und das ist, man weiß nicht, was passiert, Menschen plötzlich mit Kalaschnikow steigen zu und machen einen Konvoi, ja. Da merkt man, das ist jetzt ernst und so. Als was würden Sie sich denn heute bezeichnen? Sind Sie Aktivistin? Also kann man das nochmal abschütteln?
Privat vielleicht ja, ein bisschen noch ja, aber in meinem Beruf versuche ich das so gut es geht davon zu trennen. Ich versuche mich auch davon zu distanzieren, um meine eigene Meinung mit in die Berichte einzubinden, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Ja. Aber wenn, dann sage ich auch ganz klar, meiner Meinung nach. Ja, ja. Also es ist meine Meinung, es ist so und so. Aber natürlich fällt es mir schwer. Ich bin, und irgendwie denke ich mir, zu einem gewissen Punkt will ich das auch akzeptieren. So ist es nun mal. Ich komme nun mal aus Donetsk. Mhm. Ich sehe nun mal diesen Konflikt aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Aber vielleicht ist es auch in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung.
Mhm. Und auch dieser Blickwinkel von jemand, der dort groß geworden ist und der natürlich eine ganz andere Verbindung zum Land hat, auch das muss eine Demokratie und eine Mediengesellschaft aushalten.
Das könnte man meinen, ja. Ja.
Sollte man meinen. Meinen wir auch, glaube ich. Hat sie die Reise verändert?
Mich hat die Reise verändert, aber mich hat viel mehr der Krieg an sich verändert. Ich hatte nie gedacht, dass meine Heimatstadt Donetsk, die ich so liebe, in den Medien plötzlich in so einem negativen Zusammenhang aufkommt. Also das, und ich glaube, und das wünsche ich wirklich niemandem, niemand weiß, wie es ist. Und ich habe den Ausbruch des Konfliktes von Deutschland aus erlebt. Und wie es ist, die Videos auf YouTube sich durchzugucken nach den Luftbombardements der ukrainischen Armee, die übrigens Luftanschläge auf Millionenstädte gemacht haben, damals mit der vorübergehenden Regierung unter Turchinov. Ja. Und wirklich alles zu erkennen auf diesen Bildern.
Und die Gegend wissen, zu erkennen. Die Gegend sagt, das sind meine Nachbarn, das kann meine Verwandten, genau, Freunde treffen.
Ich kenne dieses Haus und ich kenne diesen Springbrunnen, da bin ich mit meinen Freunden gesessen im Sommer. Und plötzlich liegen da Leichen, zerfetzte Leichen, ohne Köpfe, ohne Beine. Und niemand weiß, wie es ist, sich das anzugucken, dass man nicht wegschauen kann. Man will, aber man kann es nicht. Und man schaut sich diese Bilder an und denkt sich, hoffentlich erkenne ich niemanden.
In Deutschland lief ja eine sehr einseitige Berichterstattung durch doch sehr NATO-affine Medien, um es mal vorsichtig auszudrücken. Trotzdem kam diese antirussische Propaganda, die dann pauschal auch die Russen sind an allem schuld, das sind die ganz alten Feindbilder, hat man versucht zu bemühen, hat ja bei der Bevölkerung nicht wirklich gefruchtet. Hat sie das überrascht oder hätten sie gesagt, da sind Ressentiments, an denen man, wo man da einhängt, oder sagen, oder wie gehen Sie damit um? Das ist ja positiv. Die Deutschen sind jetzt nicht heiß darauf, nochmal rüberzufahren und sagen, jetzt machen wir mal weiter, was wir 45 nicht geschafft haben.
Mich hat generell war ich von der Berichterstattung hier sehr schockiert, kann man sagen. Ich hätte nie gedacht, Ich hatte vor der Krise eine ganz andere Meinung über die Medien und Berichterstattung. Ja, ich meine, ich habe schon beim Irakkrieg in 2003 gemerkt, dass sie nicht ganz neutral sind, aber dass die teilweise so dermaßen Sachen verdrehen, das hätte ich dann nie zugetraut. Ich meine, ich frage mich, wer sind diese Menschen, die Journalisten, die vor Ort sind? Sie sehen ja alles mit eigenen Augen. Dann drehen sie sich vor die Kamera und sagen genau das Gegenteil. Also das habe ich mir gedacht, wow, so viel Skrupellosigkeit hätte ich einem Menschen jetzt nicht zugetraut. Und ich habe dann doch gedacht, gerade beim 2. Mai in Odessa, Gewerkschaftshaus, wo 48 Menschen verbrannt wurden, genau wie ganz viele Leute aus meiner Gegend, aus Donetsk und Lugansk, wir waren alle wir saßen wirklich vor dem Fernsehen und haben gewartet auf eine Reaktion aus dem Westen, nach dem Motto, das können Sie doch jetzt nicht übersehen, oder? Jetzt können Sie das nicht stehen lassen. Sie können das doch, das ist doch wirklich Menschenrechtsverletzung gerade gewesen. Also das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt einfach nur verschwiegen wird. Und es war im Gegenteil, es war dann so berichtet, dass diese Menschen, die massakriert wurden, wurden noch so dargestellt, das waren prorussische Separatisten, die waren aggressiv und schwer bewaffnet. Und wenn man aber Videos auf YouTube anschaut von ganz normalen Leuten, das waren keine geschulten Medienvertreter, das waren Leute, die einfach nur vor Ort waren, haben ihre Smartphones rausgepackt, draufgehalten und gefilmt, aus vielen verschiedenen Winkeln. Und ich habe mir einige von diesen Videos angeschaut. Ich habe beim besten Willen keine Gewalt auf Seiten von den Eingesperrten in Gewerkschaftshaus gesehen. Dagegen aber jede Menge ultranationalistische Leute, die mit Molotows geschmissen haben, von der ukrainischen Seite, diesen Fußball-Ultras und so weiter und so fort, die davor auch die Stadt Odessa demoliert haben.
Das ist ja das Verrückte, wenn man das so salopp bezeichnen kann, dass wir feststellen, dass ja die Medien, auch beim ZDF waren ja Bilder zu sehen, wo Menschen mit Stahlhelmen und Runen und Hakenkreuz zu sehen waren. Das wurde im Öffentlich-Rechtlichen so gesendet. Die wurden als Freiheitskämpfer verkauft für die gute Sache. Das waren aber gnadenlose Faschisten. Mhm. Offensichtlich ist den klassischen Medien eins nicht klar. Es gibt da dieses Internet. Das kann man nur noch sehr schwer kontrollieren. Und da kann man sich auch immer neutralere Bilder oder andere Bilder sehen, wo man ins Zweifel kommt und Ösen hat, wo man anfängt einzuhängen und zu recherchieren. Aber worauf ich hinaus möchte, Ich gehe davon aus, dass wenn man mit Ihnen spricht, wenn Sie als Privatperson rumlaufen, dass sofort Menschen Sie ansprechen, also Sie haben einen russischen Akzent und dass auch immer das Thema Ukraine auf den Tisch kommt, nur dass Sie dem auch nicht ausweichen. Ist es Ihnen passiert in den letzten Jahren seit dieser Krise, diesem Putsch, das war ja keine Krise, war ja ein gemachter Putsch, dass Leute antirussisch Ihnen gegenüber kamen, Sie sind ja schuld, was machen Sie denn da?
Sehr oft, ja, sehr oft. Und wenn ich sage, wenn ich versuche nur davon zu berichten, wie es in Donetsk war, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo man mir sagte, ja, der Janukowitsch, der böse Diktator Janukowitsch hat doch seine Bevölkerung unterdrückt, da waren Menschen so unfrei, da könnten sie ihre Meinung nicht frei sagen. Und dann sagte ich, woher wissen Sie das? Waren Sie hier in Donetsk? Ich bin da aufgewachsen. Also Sie erzählen mir was Neues. Ich wusste das von meiner Heimatstadt nicht. Meines Wissens nach, so wie ich da aufgewachsen bin, könnte man jederzeit auf zentralen Platz, Leninsplatz heißt es, hingehen und sagen, Janukowitsch ist ein nicht guter Mensch. Okay. Mag ich nicht. Und da würde niemandem etwas passieren. Und dieser Mensch ist dann aufgestanden und hat gesagt, das ist alles russisches Propaganda. Mhm. Und sowas passiert mir sehr oft. Und dabei kann er doch gar nicht wissen, ob ich jetzt, er war doch selber nicht in Donetsk, sondern ich war in Donetsk. Wenn hier einer weiß, wie es in Donetsk läuft, dann
jemand, der vor Ort war. Muss man dazu sagen, die Amerikaner, das wurde ja auch zugegeben von Frau Nuland in diesem legendären Telefonat, die haben ja 5 Milliarden in diese Region investiert, um dort zu putschen und einen Regierungswechsel herbeizuführen, der eben so ist, dass er eben NATO-affin ist. Trotzdem, das muss man auch dazu sagen, das war nur möglich, weil es auf einen Boden fiel, der insofern fruchtbar war, dass die Menschen dort in großen Maßen auch unzufrieden waren und sonst hätte das ausländische Geld dort so nicht ansetzen können. Das alles hat ja mit dem Zusammenbruch der UdSSR zu tun. Da gab es ja 20 Jahre lang den Versuch, eben, dass man sich rauslöst aus diesem aus dem ehemaligen UdSSR-Staatenbund. Das hat auch funktioniert. Seit 92 ist die Ukraine auch unabhängig. Deutschland hat es relativ schnell das Land auch anerkannt. Es gab auch den Versuch der Krim relativ schnell unabhängig zu werden. Das wurde dann wieder zurückgefahren. Da gab es eben eine Souveränität, eine Teilautonomie, auch wegen der Schwarzmeerflotte. Das sind ja alles taktische Manöver, Geostrategie. Wann ist Ihnen, das heißt, dass der Putsch, der Maidan, was wir jetzt erlebt haben, das ist eigentlich nur der letzte Stein, nach diesem Land zu greifen, um sich geopolitisch eben die Vereinigten Staaten NATO über große Teile Eurasiens auszubreiten. Das ist den Leuten dann auch schon klar. Wann ist Ihnen als einem Menschen, der dort geboren ist, klar geworden, in welchem Gesamtbild das eigentlich stattfindet? Oder waren Sie immer schon wahnsinnig politisch und haben nur darauf gewartet?
Nein, ich war nicht immer wahnsinnig politisch. Und das ist mir klar geworden, ziemlich am Anfang noch des Maidans. Erstens, es wieder angefangen ist und sie haben gegen Korruption demonstriert. Das muss man auch wissen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Viele Menschen wissen das nicht. Sie denken, und auch damals, soweit ich weiß, in den deutschen Medien wurde berichtet, die Menschen demonstrieren gegen prorussische Regierung, dass Abkommen mit der EU nicht unterschrieben wurde. Das ist nicht der Grund, warum Menschen sich auf dem Maidanplatz in Kiew versammelt haben. Der Grund war, sie haben gegen Korruption in der Regierung demonstriert.
Die ein entsprechendes Ausmaß hatte.
Tatsächlich haben sie sogar, Maidan-Aktivisten haben im Januar 2014 tatsächlich sogar ein Video rausgebracht, wo sie gesagt haben, wir haben Medienmanipulation entlarvt. Es wird im Westen erzählt, dass wir gegen Russland demonstrieren. Das ist nicht wahr. Mhm. Wir lieben unsere Brüder in Russland. Wir würden niemals gegen euch was haben.
Es geht gegen unsere Regierung, unsere ukrainische Regierung.
Genau, es geht um unsere Regierung. Wir wollen Korruption auf diesen hohen Ebenen und generell auf allen Ebenen. Wir haben diese Korruption satt. Wir wollen was dagegen tun. Und das heißt, sie haben sogar explizit ein Video rausgebracht, in dem sie gesagt haben, in dem sie sich an den Westen gewendet haben. Sie haben gesagt, wir demonstrieren hier nicht gegen die Russen, um das mal klarzustellen. Dieses Video hat aus irgendeinem Grund nie in Medien geschafft.
Mhm.
Aber zum Glück gibt es auf YouTube, kann man angucken.
1997 gab es ein Buch von unserem Chefberater der amerikanischen Administration, inzwischen ist er gestorben, Brzezinski, Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Habe ich damals gelesen und da ging es ganz explizit auch um die Ukraine als einen Schlüsselstaat, wo man gesagt hat, hier kann man ansetzen, weil es liegt eben zwischen dem Westen und Russland. Und wenn man hier ansetzt und das hier auseinanderbringt, kann man einen Keil zwischen Eurasien treiben und kann man präsent sein, und wenn man präsent ist, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, dann sorgt man dafür, dass zum Beispiel, es wurde ja auch neulich bei Stratfor gesagt, die Deutschen und die Russen, ja, dass diese sich nicht verstehen, und da haben dann alle was davon, die davon was haben, wenn sie sich nicht verstehen. Auch die Rüstungsindustrie. War das bei Ihnen in der Familie, als Sie noch in der Ukraine gewohnt haben, war Ihnen das klar, dass dieses Land aufgrund seiner geopolitischen Lage hochgefährlich ist mit dem Zusammenbruch der UdSSR, dass es klar ist, dass hier von außen versucht wird, einen Hebel anzusetzen? Oder war das kein Thema?
Nein, mir war das ehrlich gesagt nicht klar. Mir ist das erst vor kurzem nach dem Maidan und bei der Orangen Revolution schon ein bisschen klar geworden. Aber davor war es mir gar nicht klar. Nein.
Mhm.
Das hätte ich mehr noch, ich hätte das nie gedacht, dass Ukraine so wichtig ist. Wenn mir damals das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, was, Ukraine? Wirklich? Nee. Aber am Maidan konnte man das ganz klar sehen. An der Orangen Revolution konnte man das ganz klar sehen. Aus meiner Sicht jetzt mal wieder.
Ja. Das Land wurde ein geopolitischer Spielball und das wurde hineingetragen, der Konflikt.
Weil es keinen Sinn ergab. Die Menschen protestieren gegen die Regierung, gegen die korrupte Regierung, wo es gerade dem Land wirtschaftlich, auch aus analytischen Gründen, wenn man Wirtschaft anschaut, die Entwicklung der Wirtschaft innerhalb der letzten 20 Jahren, geht dem Land jetzt am besten von allen 20 Jahren. Und jetzt, wo es plötzlich der Fall ist, gehen Menschen auf die Straße und protestieren. Wogegen denn? Mhm. Wo wart ihr? Warum wart ihr nicht auf der Straße, als Julia Timoschenko das Land ausgeraubt hat? Warum wart ihr nicht auf der Straße, als Juschenko? Da waren sie aber auf der Straße, tatsächlich. Mhm. Das hat man aber nicht gezeigt. Wo wart ihr während der ganzen 90er Jahren, wo das Land wirklich ausgeraubt wurde, bis zum ging's nicht mehr. Da war, glaube ich, ich weiß nicht, was in der Ukraine noch gab. Es gab so gut wie gar nichts mehr.
Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat bringen, was ich im Film auch gesehen habe. Sie sprechen ja mit sehr vielen jungen Leuten, auch ganz junge Menschen, die Soldaten werden müssen, die zurückgekommen sind, nachdem sie sich überlegt haben im Ausland, dass sie ihr Land nicht alleine lassen wollen. Junge Menschen auch, die schwer verwundet wurden, zum Teil ihre Gliedmaßen verloren haben, 19 Jahre alt. Ein Zitat heißt es: Wir sind ins Kreuzfeuer internationaler Politik geraten. Wir sind zu einer Pufferzone zwischen dem Westen und Russland geworden. Und auch weltweit oligarchische Clans, also weltweit herrschen, nur einige Familien sagen, was Phase ist. Haben Sie, war das für Sie überraschend, dass so junge Menschen das Politik so gut durchschaut haben, in kurzen Sätzen Ihnen gesagt, was los ist?
Ja, es hat mich überrascht, ja. Und es hatten auch genau, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie alle so dermaßen politisiert sind, die Menschen dort. Plötzlich reden sie alle von geopolitischen Strategien und so weiter. Mhm. Ja, also das hätte ich nicht gedacht.
Mhm. Ein Satz, der mich besonders beeindruckt hat, von einem sehr jungen Soldaten. Er sagt, hier entscheidet sich nicht nur, was mit der Ukraine, also Russland, passiert, hier entscheidet sich auch, was mit Deutschland passiert, Europa, USA, die ganze Welt. Wenn wir verlieren, er spricht von der Ukraine, sich als ukrainischer Soldat, wird Deutschland nie eine Möglichkeit bekommen, frei zu sein. Frei von dem, was Amerika macht.
Frei von... dazu muss man sagen, das ist seine Meinung, ja. Mhm. Und dieser junge Mann ist aus Deutschland.
Ja.
Also der ist ein deutscher Russe, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Und dann, als nach dem Konfliktausbruch, hat er seine Sachen gepackt und ist nach Donetsk und hat sich den Freiwilligen Bataillons angeschlossen.
Mhm.
Und das war, also er hat ja auch gesagt, ich mache das hier auch für Deutschland.
Mhm.
Das war so sein, weil ich möchte nicht, dass dieser Krieg nach Deutschland kommt.
Mhm. Und Deutschland praktisch involviert wird, NATO-Bündnisfall, sage ich mal, kann man alles diese Dinge machen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen gerade in Rammstein. Das sind alles Dinge, wo man sagt, ja, warum gibt es diese Airbase, von der aus völkerrechtswidrige Kriege organisiert werden, auch für die deutsche Rüstungsindustrie. Das darf man nie vergessen, dass die ja in diesem Präsentationsfenster Krieg auch verkauft. Es ist eben nicht nur, dass man das über sich ergehen lassen muss, das kann man schon sagen, aber man verdient ja mit daran. Mhm. Wir sind immer noch in Zeiten, wo wir zwar 70 Jahre Kriegsende haben, aber trotzdem bestimmt dieses Land nicht wirklich über wesentliche Dinge. Ja, also ich meine, wenn man die Kanzlerin abhören kann und geht dann zur Tagesordnung über und hat solche Airbases, von der eben Menschenrechte gebrochen werden, das spielt alles keine Rolle. Auch keine Partei knallt sich das ganz nach vorne, damit muss einfach mal Schluss sein. Dann muss man sich schon die Frage stellen, warum das so ist. Und das hat der junge Mann hier in der kurzen Analyse wirklich auf den Punkt gebracht. Ich möchte mal zurückkehren in die Zeit, als Sie noch in der Ukraine gelebt haben. Können Sie mal Ihre Jugend beschreiben? Sie sind ja jetzt 34 Jahre alt.
Mhm. 30 Jahre jung.
Ja, genau. Wie war das, Ihre Jugend in der Ukraine?
Meine Jugend in der Ukraine, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeiten, wo Ukraine plötzlich unabhängig wurde. Denn und dann kam die Jelzin-Ära. Mhm. Und davor war das so, die Sowjetunion ist in meiner Erinnerung, ehrlich gesagt,
tut Sie mir waren leid. 5 beim Zusammenbruch.
Ja, ich war 5. Aber es ist, in meiner Erinnerung ist es gut geblieben, muss ich dazu sagen. Also, natürlich, weil ich auch unbeschwertes kindliches Leben noch geführt habe. Mhm. Ich hatte keine Sorgen, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Straßen gut gepflegt waren, dass die Gebäude, alles war noch intakt. Und in meinem Kopf ist das, in meiner Erinnerung ist es so, dass es wirklich von heute auf morgen plötzlich alles grau wurde, alles ging dann kaputt.
Ein Staat, die Mannschaft verfällt. Ja.
Genau, ja. Also weil eben das Geld für die Infrastruktur nicht mehr da war. Mhm. Und so habe ich das in meiner Erinnerung, dass es wirklich von heute auf morgen plötzlich grau und kaputt wurde. Und da gingen auch die moralischen Werte der Gesellschaft sehr extrem runter. Also das war wahrscheinlich so das Schwierigste. Das ist das mit Abstand das Schwierigste, was ein Land durchmacht. Ist, wenn die moralischen Werte der Gesellschaft, die ja vorher hier waren, in der Sowjetunion, und dann plötzlich gibt es gar keine. Mhm. Und es bricht Anarchie aus. In dem Sinne, dass es gibt auch, man kann tun und lassen, was man will. Man wird nicht dafür bestraft, weil Polizisten sind alle korrupt.
Und,
oder arbeitslos oder die Arbeit haben, sie verdienen so wenig Geld, dass sie, je nachdem, wer denn ein bisschen was gibt, die Gesetzeslage entscheiden. Mhm. Und dann, also diese Jelzin-Ära, die ist bei mir, für mich und meine Familie und für meine Nachbarn furchtbar gewesen. Mhm. Das ist wie so...
Jelzin ist ja durch amerikanisches Geld ins Amt gekommen. Das war ja wirklich eine Wahlmanipulation, was ja immer umgedreht bei Trump. Das war wirklich eine. Und da kamen eben verschiedene Berater von Clinton und haben dafür gesorgt, dass der richtige Mann, und der Wodka-Container, dafür sorgt, dass russische Bodenschätze möglichst in amerikanische Hand kommen. Hm?
Und mit Jelzin sind ganz viele Oligarchen richtig reich geworden. Ja. Und Berezovsky zum Beispiel, der dann Exil in England bekommen hat.
Interessant ist, wen er damals an seiner Seite hat und ihn vollkommen unterschätzt, ist ein gewisser Wladimir Putin, der unter Jelzin zum ersten Mal in die Spur kommt und dann Amt übernimmt. Und was wir aus ihm geworden ist, das sehen wir heute. Ihre Eltern, was haben die in der Ukraine gemacht?
Gearbeitet. 70 Stunden die Woche.
Was haben die gemacht beruflich? Waren das Lehrer?
Mein Vater ist ein LKW-Fernfahrer. Mhm. Er kennt Deutschland in- und auswendig.
Mhm. Er ist immer hier rumgefahren.
Der ist besser als jede Navigation. Wenn ich hier irgendwo mich verfahren habe, rufe ich meinen Vater an. Von Indonetsk. Und er sagt mir, wo bist du? Und ich so, Ausfahrt, so und so. Und er so, nein. Nimm die Autobahn und dann die dritte Ausfahrt. Mhm. Dann kommst du nach, wo du willst. Ja. Und und der hat Deutschland geliebt, wirklich. Er hat auch diesen Job, Beruf geliebt. Und meine Mutter ist gelernte Chefköchin, die dann aber in den 90er Jahren nicht mehr als solche arbeiten konnte, weil alles, ganz viele Arbeitsplätze wurden gestrichen und sehr viele Menschen waren gezwungen, sich zu zum Umorientieren. Und zwar, man hat damals, es gibt so einen Spruch, der lautet, gestern war man Ingenieur und heute arbeitet man bei McDonald's. Genau so war das. Mhm. Gelernte Leute, wenn sie nicht irgendwie die Möglichkeit hatten, irgendwo auszuwandern, dann waren sie plötzlich zu Putzkräften geworden und arbeiten bei McDonald's.
Da sind wir natürlich bei etwas, was im Film auch erwähnt wird, durch einen jungen Menschen, der gesagt hat, wir sind letztendlich nur billige Arbeitskräfte, weil in so einem Land, wo das möglich ist, hat man eben es mit Menschen zu tun, die eben für wenig Geld alles tun. Das ist natürlich für einen expandierenden Markt, kapitalistisch organisiert, wunderbar. Da kann man nämlich die billigen Arbeiter in der Ukraine gegen die etwas teureren in Rumänien oder Österreich, sind schon viel teurer, natürlich ausspielen. Das haben die dann schon verstanden.
Oder wie jetzt, wo die Ukrainer doch die billige Arbeitskräfte in Polen sind.
Zum Beispiel. Warum sind Sie nach Deutschland? Was war die Initialzündung, nach Deutschland zu gehen? Hat Ihr Vater Ihnen als Lkw-Fahrer immer erzählt, wie toll das ist, oder Sachen mitgebracht? Oder warum gerade Deutschland? Hätten Sie nach England gehen können?
Ich war ja auch kurz in Deutschland mit meinem Vater damals. Ich bin mit ihm für 3 Wochen auf die Tour gekommen. Wir sind quer durch Deutschland. Ja. Ich glaube, nach Hannover sind wir gewesen und dann wieder nach Ukraine gefahren. Und es hat mir damals schon sehr gut gefallen. Es war natürlich im Vergleich zu meinem, wie Sie bereits sagten, verfallenen Heimatstadt ein ganz anderer Pflaster. Es war so schön hier aufgeräumt und sauber und alles war intakt. Und es hat auch diese Sicherheit auch vermittelt. Ja. Man hatte natürlich auch das Gefühl, dass sogar Hartz IV, beziehungsweise damals war das Arbeitslosengeld II, dass sogar die Leute, die Arbeitslosengeld II bekommen in Deutschland, die leben besser, die waren für unsere Verhältnisse reiche Leute.
Ja.
Und das weiß ich noch. Und natürlich, man muss auch sagen, dass auch die Bildung in der Ukraine extrem korrupt ist. Das heißt, es ist im Grunde egal, ob sie Prüfung bestehen oder nicht. Wenn sie die Lehrer bei der Prüfung nicht geschmiert haben, dann kommen sie nicht an die Uni. Das ist halt so. Mhm. Und meine Eltern hatten nun mal nicht viel Geld. Ich wusste, dass ich nicht wirklich eine Perspektive in der Ukraine habe, so wie sie in den 90ern war.
Ja.
Bei der Ära des lupenreinen Demokraten Jelzin. Und ich wusste, dass wenn ich wirklich auch was reisen will, wenn ich wirklich auch was erreichen möchte, und ich wollte auch mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte nicht so wie die meisten noch mit 30 bei ihren Eltern wohnen, leben. Ja.
Oder einen reichen Mann kennenlernen müssen.
Genau, ich wollte auf meinen eigenen Füßen stehen. Und mir war schnell klar, dass wenn das der Fall ist, dann muss ich irgendwo auswandern, wo es eben mehr geboten ist. Mhm. Und Deutschland hat sich dann...
Ich war jetzt ja auch mehrfach in Moskau, ich habe auch die Krim besucht, ich habe dort die russische Frau als eine sehr stolze Frau erlebt, die sich nicht von einem Mann sagen lässt, was zu tun ist, sondern eher das umgedreht macht oder ist eine Pattsituation. Können Sie mir mal beschreiben, wie war das damals, wie ist das heute in der Ukraine? Oder kann man die Frage gar nicht pauschal beantworten? Kann man als Frau alleine seinen Weg gehen in der Ukraine?
In der Ukraine jetzt... das für die Ukraine ist wahrscheinlich schwierig, weil ich weiß, dass sie in der Ukraine gerade ziemlich Schwierigkeiten haben, um überhaupt Miete zu bezahlen. Mhm. Aber wenn wir jetzt vor Maidan-Zeiten nehmen.
Vor 2013,
dann war es das möglich, auf jeden Fall. Ich war in 2013, im August war ich meine Familie besuchen, ich war in Donetsk, es war alles super wunderbar. Und ich dachte mir, das ist eine europäische Stadt hier. Ja. Es ist so mittlerweile aufgebaut, die Infrastruktur ist im Takt.
Mhm. Das war ein Land im Aufbruch. Das haben wir auch bei der EM ja damals gesehen. Kiew ist klar, ist eine wunderschöne Stadt, aber wir haben gemerkt, okay, natürlich gibt es auf dem Land große Defizite, die gab es aber in Bayern in den 60er Jahren auch, muss man dazu sagen. Und da sieht man aber, da entwickelt sich was.
Genau, und wenn Sie zum Beispiel in Donetsk gewesen wären, 2013 vor dem Ausbruch des Konflikts, dann hätten Sie keinen Unterschied zu einer europäischen Stadt feststellen können. Das war eine europäische Stadt. Mhm. Vielleicht nicht am Rand des Staates, aber
die Stadt an
sich, das war wirklich, ich war so positiv beeindruckt.
Mhm. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?
Um mehr eben Perspektive. Ich wollte hier wirklich auf wie gesagt, auch auf eigenen Beinen in der Lage sein, mich selbst zu ernähren. Mhm. Und ich wollte nicht, ich sah, vielmehr sah ich in der Ukraine keine Perspektive, keine Zukunft.
Oder hier einfach bessere Möglichkeiten. Sie kommen nach München.
Genau.
Sie kommen nach München. Warum gerade München? Das ist ja ein sehr teures Pflaster. Gab es da ein Jobangebot oder gab es da einen Freund, wo gesagt, ja, da gibt es nur Freunde. Wie war das?
Ja, es gab da, man kann sagen, es gab da ein Jobangebot. Mhm. Und generell gibt es in München auch, habe ich den Eindruck, bessere Jobangebote. Ich habe mich auch überall beworben, auch in Köln, in Hamburg, aber mhm. in München war das eben nötig.
Mhm. Und jetzt haben Sie ja deutsche Papiere. Wie kam es dazu?
Ich habe hier auch meinen Mann kennengelernt und ihn geheiratet. Und nach 13 Jahren irgendwann habe ich gesagt, gut, mit einem deutschen Ausweis fühle ich mich in Europa freier, in dem Sinne, dass ich mal auch nach USA reisen kann, wenn ich will. Wenn ich will, kann ich nach UK reisen, nach Australien. Und das kann ich alles mit einem ukrainischen Ausweis nicht. Mhm. Und das war für mich fast schon der Hauptgrund, die deutsche Staatsbürgerschaft sich einzuholen.
Haben Sie denn noch die ukrainische Staatsbürgerschaft?
Nein, die musste ich leider aufgeben.
Mhm. Also da gibt es jetzt nicht gerade, weil das Land ja so in der Schwebe ist, da gibt es jetzt nicht, dass man zwei haben könnte,
theoretisch. Nee, das habe ich, die Staatsbürgerschaft habe ich ja in 2011 noch erlangt und da war das Land noch nicht in der Schwebe und deswegen, also Ukraine hat ganz klare Regeln, dass sie Doppelstaatsbürgerschaft nicht akzeptieren. Okay. Und wenn das der Fall ist, dann darf ich auch ukrainischen Ausweis nicht behalten. Mhm.
Sie leben jetzt in Deutschland, Sie leben in Berlin. Mal Heimweh, mal nach Hause fahren?
Ja, tatsächlich wollte ich sogar in 2013, vor dem Maidan, wollte ich sogar zurückkehren. Ich habe danach Jobs gesucht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich war dann so positiv beeindruckt, auch von der Gesellschaft, wie sie alle... wie kultiviert sie alle mittlerweile sind und wenn es gab so gut wie gar keine Bettler auf der Straße. Mhm. Es ist in Berlin ist es 100-mal mehr, gibt es 100-mal mehr Obdachlose und in Armut lebenden Menschen als bei uns in Donetsk in 2013. Mhm. Und dann dachte ich, ich war da und natürlich vermisse ich da auch meine Freunde und Mentalität vermisst man so oder so. Mhm. Und ich hatte vor, zurückzukehren. Ich hatte das tatsächlich vor. Ich habe schon nach Jobs gesucht, ich habe nach Wohnungen gesucht. Mein Mann war auch dabei, er sagte auch, ich ziehe mit, ist doch super. Ja. Und dann kam der Konflikt. Mhm. Und dann kam es natürlich für mich nicht mehr in Frage, weil die ganzen Arbeitgeber sind von Donetsk und Lugansk schnell umgezogen nach Ukraine oder haben ihren Business dann schnell ins
Ausland gebracht. Oder es ist insgesamt sehr schwierig zu investieren und es ist nicht verlässlich. Für die meisten von uns ist, wenn wir jetzt nicht Reporter sind, Sie sind ja auch Reporterin, aber für die meisten von uns, die das hier sehen zum Beispiel, ist ja Krieg etwas Abstraktes. Sie spielen vielleicht solche Spiele am Clip und so, aber dann gibt's Game Over und so weiter und Sie sehen das nur in den Nachrichten. Und das war für Sie auch lange der Fall, bis Sie eben auch mit dem Konvoi und durch die Telefonate bekommt man auch was mit, da ist man anders betroffen und wenn man die Bilder bei YouTube zuordnen kann, sagt, das ist meine Nachbarschaft, die habe ich als Kind gespielt. Aber Sie sind ja mit dem Krieg in Kontakt gekommen. Können Sie mal dieser jungen Generation sagen, kann man sich da eigentlich darauf vorbereiten oder ist es ganz anders? Wenn man dann dort ist?
Nein, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Nein, das ist ganz anderes. Das ist, das stellt man sich gar nicht so vor. Ich meine, wenn man Filme anguckt, hat man einen sehr unrealistisches und Dokus anguckt, sehr unrealistisches Bild. Man denkt, dass das Schlimmste am Krieg ist, es ist meine Meinung, ist, dass es eben so schleichend ist. Es ist nicht so, dass man jetzt Ankündigung kommt, Achtung, Achtung, begibt euch in Keller, jetzt wird's bombardiert. Nein, es ist eben so, dass es ein ganz normaler Tag ist, Sonne scheint, Vögel zwitschern und man geht einkaufen und dann plötzlich pfeift's über deinem Kopf. Und mir ist es auch in Donetsk passiert und da ist es ist eine sehr skurrile Situation, denn man weiß noch nicht mal, wohin man laufen soll.
Man kann es ja nicht zuordnen, so. Raketen schlagen ein und man muss gucken, wer noch stehen bleibt.
Ganz genau. Du stehst einfach nur da und hoffst nur, dass es irgendwie dich nicht trifft. Das ist eine sehr, sehr skurrile Situation. Und es pfeift über deinem Kopf und denkst dir, okay, nach links, keine Ahnung, nach rechts soll ich in den Keller. Aber wenn es denn das Haus trifft, was nutzt mir der Keller, wo soll ich denn hin? Mhm. Und dann liefen wir so an, durch die Gegend, durch die zerbombten Häuser und man hat ja auch Angst, bei manchen Häusern, die bereits zerbombt ist, haben Leute noch sich Mühe gegeben zu sagen, Vorsicht, hier ist eine unexplodierte Mine.
Ja.
Und da geht man, ja, Blindgänger. Und man sieht ja auch teilweise, sie stecken einfach nur mitten im Gras oder irgendwo im Garten. Und so hat man dann natürlich auch Angst, sich zu bewegen. Man weiß ja nie, wo was steckt. Und das ist auch der Grund auch gewesen, dass natürlich, wenn man im Kriegsgebiet ist, habe ich sofort gesagt, hey, wir müssen uns ein paar von der Volkswehr Leute besorgen, die sich in der Gegend auskennen. Sie wissen, wo man geht und wo man nicht geht. Mhm. Und weil sehr, sehr vieles ist einfach vermint.
Mhm. Und ja, das sind diese Sprengfallen, all das, weil das ja kein klassischer Krieg ist, sondern es ist eben heute ja so ein Partisanenkrieg. Genau. Man weiß, ständig sind Menschen vor Ort, wo man nicht weiß, woher die kommen, ob die überhaupt aus Europa kommen oder von woanders eingeflogen werden und irgendwie fliegen einem oft es detoniert, man hat Verletzte, die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr, Strom ist abgestellt. Ganz es ist sehr gefährlich und man kriegt ja so eine, ich kann mir vorstellen, das ist wie Blei, was auf einem lastet. Wenn man mal eben zum Milchmann gehen möchte, wenn der noch existiert, dann weiß man nicht, ob nicht irgendwo ein Scharfschütze auf einen schießt. Das ist alles unsicher.
Das Skurrile ist ja, dass, und viele Menschen verstehen das nicht. Und das ist das, was mich viele fragen. Wieso fliehen deine Eltern dann einfach nicht? Wieso fliehen sie nicht irgendwo hin? Wie stellt ihr euch das vor? Wenn man irgendwo hin flieht, man hat ja ein Zuhause, ein Dach über dem Kopf. Wenn man will, dann geht man in die Küche und macht sich einen Tee. Wenn man will, dann geht man ins Bad und nimmt ein Bad, und man macht sich was zu essen, man legt sich hier in ein eigenes Bett. Wenn ihr Flüchtlinge seid, dann seid ihr irgendwo in der Halle mit 10 unterschiedlichen Familien untergebracht und ihr steht Schlange, bevor ihr Zähne putzen könnt morgens.
Mhm. Das macht man erst, wenn es nicht mehr anders geht.
Genau, aber wo geht das nicht mehr anders? Und das ist das Gefährliche am Krieg. Das geht, selbst wenn eine Bombe ins Haus reinfliegt, gucken Menschen, dass sie irgendwo zu Verwandten gehen, bevor sie wirklich, sogar selbst das ist besser, als irgendwo in der Halle im Ausland untergebracht zu werden.
Weil dann muss man ja auch erstmal hinkommen und ob man das schafft, weiß man ja auch. Ich sehe ja bei vielen Flüchtlingen, sie schaffen es ja gar nicht bis zu dem rettenden Ort, sondern die bleiben eben auf der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes.
Erstens das und zweitens auch natürlich, dass es trotzdem zu Hause ist zu Hause. Mhm. Es ist das, was viele nicht verstehen. Es ist gar nicht so einfach. Es ist einfach zu sagen, ach, dann pack doch deine Sachen und flieh. Nein, so einfach ist das nicht. Mhm. Stell dir vor, du hast das alles dein ganzes Leben lang gearbeitet, um dein Zuhause einzurichten. Und jetzt musst du das alles verlassen und dich in eine in Bedingungen begeben, die ja wirklich nicht besonders schön sind.
Frau Jansen, sehen Sie heute auf, Flüchtlinge haben in Deutschland so oft so ein Image, die kommen hierher und Trittbrettfahrer, lassen sich's gut gehen, woher die auch immer kommen. Sehen Sie Flüchtlinge heute mit anderen Augen? Also wissen Sie, wie es zu Hause sein muss, bis der flüchtet?
Auf jeden Fall, ja. Ich sehe das alles mit... Ich hab auch nie... Ich bin ja auch irgendwo ein Flüchtling, könnte man sagen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mehr Verständnis für sie und ich habe...
Also wenn Sie Bilder eben von anderen Gebieten sehen, Homs und Aleppo, das ist ja dann so ähnlich.
Das ist
wo
ähnlich,
Sie sagen,
ja.
dass ich weiß, was da in den Menschen vorgeht und diese Berichterstattung und eben auch wissen, wie stark manipuliert wird. Was sind für Sie Flüchtlinge? Sehen Sie das wie Opfer oder spielt das für Sie eine Rolle, woher der kommt, welche Religion der hat oder ist es nur ein Gefühl, was Sie für die entwickeln, sagen, das kommt mir bekannt vor?
Für mich sind das, Flüchtlinge sind für mich auf jeden Fall Opfer, die nicht freiwillig das auf sich nehmen, sondern das sind für mich Menschen, die in diese dazu gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen. Das ist nie einfach. Ich weiß noch, dass wir auch einen Flüchtling, syrische Flüchtlinge hier in Berlin interviewt haben und sie haben gesagt, wenn ich wusste, was mich hier erwartet, ich hätte mich doch lieber Bombe getroffen bei mir zu Hause. Es ist alles, man verspricht sich vielleicht besseres Leben in einem Gebiet, wo es nicht kracht gerade, aber es ist sehr, sehr schwierig auch in diesem ich kann mir auch gut vorstellen, dass egal wer nach Deutschland kommt, man muss sich erstmal von null hier etwas aufbauen, und man wird auch von vornherein auch angesehen als ein Mensch, der, naja, vielleicht nicht ganz so gebildet ist oder...
Der sein Land verrät, weil er herkommt und so weiter. Haben Sie Verständnis, will ich es nicht nennen, aber verstehen Sie vielleicht, warum es auch Leute in Deutschland gibt, die auch finanziell gesehen untersten Level sind, da irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen, die dann sagen, da kommen die Flüchtlinge, denen wird gleich geholfen, die kriegen was, auch wenn sie das gar nicht so genau dann sich anschauen, weil so richtig geholfen wird denen ja nicht, das ist mehr so ein Verwalten. Ja? Verstehen Sie das?
Jein. Ich finde schon, dass die meisten, die gegen Flüchtlinge, ich kann verstehen, woher ihre Sorge kommt, da sind Medien nicht unbeteiligt dran. Aber de facto wünsche ich mir, dass diese Menschen viel mehr sich aus ihren eigenen Erfahrungen sprechen. Meistens ist es gar nicht so. Mhm. Meistens ist es so, dass sie irgendwelche Berichte gesehen haben, wo gezeigt wird, dass Flüchtlingen Wohnungen bevorzugt weggegeben werden und so weiter. Und was für Gelder sie bekommen Ich kann mir dann natürlich vorstellen, dass man als Rentner in Deutschland, der gerade mal über die Runden kommt und noch Medikamente bezahlen muss, dass man nicht gerade erfreut ist. Aber das ist meines Erachtens nach ein falsches Bild davon, wie das hier läuft.
Ich glaube, dass hier auch oft nicht erkannt wird, dass die Menschen, die das eben sehen und vergleichen, dass die Flucht oft ja auch mit deutscher Beteiligung, mit deutschen Waffenexporten, mit deutscher Geopolitik als Teil der NATO, dass wir ja dazu beitragen. Natürlich sagen die Menschen mir, ich bin es doch nicht gewesen. Das ist schon richtig, aber trotzdem als jemand, der in diesem Staat eben auch Dinge zulässt.
Ach, deutsche Gesellschaft wohnt schon in so einer Art Bubble, das finde ich schon. Also ganz viele sagen auch, uns geht's doch wunderbar. Und ich denke mir dann, ja, euch geht's wunderbar, aber auf wessen Kosten? Es ist auch keine Frage, dass zu einem gewissen Level hat man hier wahrscheinlich auch besser gewirtschaftet als in Sowjetunion.
Hier wurden andere Fehler gemacht, aber nicht dieselben.
Kann man so sagen, ja. Aber man muss doch auch sehen, dass man nicht auf Kosten anderer sich bereichert. Und das tut aus meiner Sicht die meisten Länder in der EU. Und gerade in Deutschland macht man das. Und es ist eine komplette Verblendung dessen. Also das wollen Menschen auch gar nicht wissen. Wir sind die Guten. Mhm. Die Kriege und die Millionen von zerbombten Menschen und zerbombten Häusern, Ausland irgendwo da im Mittelosten, war schon für Demokratie gemacht, war schon richtig. Mhm. Gaddafi war ja ein schlimmer Diktator. Assad ja auch. Ja. Alles schlimme Diktatoren, die haben ja nichts Besseres verdient, als bombardiert zu werden. Und das ist für mich unverständlich, wie man sowas sagen kann. Ich bin so vielen jungen Menschen begegnet, die politisch interessiert sind. Die wünschen sich der Krim zum Beispiel das gleiche Schicksal, weil sie sagen, das können wir hier doch mit unseren demokratischen Werten nicht dulden. Das können wir als Europäer ja nicht erlauben, dem schlimmen Diktator Putin. Und ich denke mir, und dann sagen sie noch, ja, das ist doch plausibel, oder? Und dann denke ich mir, das findet ihr plausibel? Was ist plausibel daran, dass man Hunderten, Tausenden von Menschen Krieg wünscht, du wünschst ja den dir nicht dir selbst, du wünschst das ja in einer anderen Region, dafür, dass
weil du mit der Regierung dort nicht einverstanden bist.
Genau, nur damit, dass du deine Werte, in deinen Werten sich bestätigt fühlst. Wie krank ist das?
Mhm. Haben Sie auch andere junge Menschen getroffen oder ältere Menschen, die sagen, ich denke differenziert? Oder gibt's sie gar nicht?
Doch. Inwiefern differenziert
jetzt? Na, dass Sie eben sagen, also wir müssen über Dinge reden. Diplomatie ist das, was wir tun, aber wir bombardieren nicht, kommt für uns nicht in Frage. Gewalt ist keine Lösung. Ich stehe da überhaupt nicht dazu, zu diesen NATO-Kriegen und dieses ganze Doppeldeut und diese bigotte Haltung, gute Gewalt einsetzen.
Ja, ja, schon auch. Aber die Mehrheit ist dann doch, würde ich sagen, eher der Meinung, dass NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Es ist jetzt meine Erfahrung. Mhm. Auch egal, mich mit Menschen unterhalte oder jetzt einfach nur Straßenumfrage mache, kriege ich schon den Eindruck, dass es gibt durchaus Menschen, die das Ganze differenziert betrachten, aber die große Mehrheit, also die überwiegende Mehrheit, ist doch der Meinung NATO-Verteidigungsbündnis und Russland ist ein schlimmes Land, das nach Europa greift und da muss man auch was dagegen tun. Und Krim, die wurde annektiert und der böse Russe ist in der Ostukraine. Mhm. Sogar Sigmar Gabriel hat letztens bei dem Tag der offenen Türen gesagt, russische Separatisten, jetzt sind das nicht mehr prorussische Separatisten, jetzt sind das sogar schon russische Separatisten geworden. Mhm. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass in Lugansk und Donetsk wirklich die Bevölkerung aufgestanden ist, also die Bevölkerung, die dort lebt. Natürlich gibt es auch Freiwilligenbataillone, aber zum größten Teil ist es die Leute, die dort leben, die mit der ukrainischen Regierung nicht einverstanden sind.
Frau Jansen, können Sie uns, weil wir über die Ukraine immer so reden, die Ukraine, wenn man es auf der Landkarte vergleicht, ist ein Land, was so groß ist wie große Teile Europas, ein riesiges Land. Kein homogenes Land, muss man dazu sagen, sondern es ist so homogen wie, sage ich mal, der deutschsprachige Raum. Ja, und das ist, trifft es noch gar nicht. Das ist nämlich noch viel mehr differenziert, aber man wird im deutschsprachigen Raum verstehen, dass ein Bayer, ein Norddeutscher, ein Österreicher und jemand aus der deutschen Schweiz, dass sie sich doch unterscheiden. Das ist ein Unterschied. Können Sie mal als Ukrainerin mit russischen Wurzeln uns mal erklären, was ist aus Ihrer Sicht denn eigentlich ein Russe? Ist die Frage bescheuert?
Ja, ist eine gute Frage. Das habe ich letztens auch meinen Protagonisten gefragt, der aus Lettland kommt und der betrachtet sich auch als Russe. Und ich sagte mir, das ist für mich ein Russe. Ich habe eine Freundin aus Litauen. Ich habe einen Freund aus Lettland. Ich habe Freunde aus Weißrussland und aus Russland und aus der Ukraine, wie ich es selber bis vor kurzem auch noch war. Und wir haben uns alle im Großen und Ganzen als Russen betrachtet. Und das ist für mich ein Russe.
Mhm. Was ist das Russische an Ihnen? Was ist es? Die Sprache? Ist es die Kultur? Die Werte? Sind Sie sehr gläubig? Was ist das Russische an Ihnen?
Es ist gar nicht mal so irgendwelche bestimmte Merkmale. Ich glaube, russisch sein für mich ist in erster Linie Lebenseinstellung.
Wie ist sie denn?
Ich werde jetzt bestimmt dafür als russische Propagandistin dann bezeichnet. Aber für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, auch meine Familie ist der Welt gegenüber sehr offen gewesen. Bei uns war das eher eben, dass Russland ist so ein großes Land und das vereint so viele Nationalitäten. Mhm. Und diese Einflüsse aus vielen verschiedenen, ja aus Mittlerem Osten auch, diese ganzen orientalischen Einflüsse, das findet man alles in Russland und in der russischen Mentalität.
Das ist so ähnlich, wie wenn man nach Kanada sich an eine Ampel stellt in Toronto, da hat man dann sprachgemischt 30 Leute, 30 unterschiedliche Sprachen. Das verstehe ich schon. Das ist eine, wenn man sich mal auch an die ganzen Bruderstaaten, all das hat ja auch ein unglaubliches Völkergemisch. Den Russen gibt es ja dann eigentlich letztendlich gar nicht. Wenn man mal nach Omsk fährt oder auch in den asiatischen Teil, sehr viele, es gibt ja Millionen von Muslimen auch im russischen Bereich. Ganz das finde ich schon eine sehr interessante Geschichte. Aber der gemeinsame Nenner ist ja nicht der Dollar, sondern die russische Sprache. Die können sie alle.
Die russische Sprache, die können sie alle. Und ich finde, dass für mich ist das die russische Seele. Man ist als Russe, also das ist das auch, was ich in Deutschland ab und zu vermisse. Das ist auch der Grund, warum ich dann vor Maidan zurück wollte. Ich habe die russische Seele vermisst. Die Russen sind von vornherein, die gehen an Sachen, sie sind offener Menschen gegenüber. Sie geben mehr Preis von sich.
Warum haben die Russen, sage ich jetzt mal pauschal, dann trotzdem in vielen Kreisen in Deutschland, in den Medien noch dieses schlechte Image, der Iwan kommt und die Rote Armee? Warum ist das nur so?
Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt.
Was macht der Russe denn falsch? Er muss ja irgendwas falsch machen. Es können nicht nur die anderen daran schuld sein. Was macht der Russe falsch?
Was macht der Russe falsch?
Eine bescheuerte Frage, weil die können nicht alle
Die würde ich am liebsten zurückstellen. Ja. Warum? Warum ist das hier so? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ich würde so gerne hier allgemein all Deutschland Umfrage machen. Mhm. Warum? Warum? Der Russe hat niemanden überfallen. Warum?
Da werden jetzt Leute sagen, doch Afghanistan und damals die Sowjetunion, das Prager Frühling, das habt ihr schon gemacht. Ihr.
Ich auch vorne mit dabei.
Okay, Sie müssen das mit 34 nicht beantworten. Okay, was hat der Ukrainer falsch gemacht? Was hat das Land Ukraine falsch gemacht?
Inwiefern ist das?
Dass es jetzt so dasteht, dass das so passiert ist. So.
Aus meiner Sicht ist das, dass sie zu lange gedulden müssten. Aus meiner Sicht ist es so, dass die ukrainischen Medien sind stark beeinflusst und befinden sich unter starkem Einfluss aus dem Westen, aus der USA. Mhm. Und
seit die Ukraine unabhängig ist, wurde auf diese genau. Art und Weise Einfluss genommen. Vorher war es natürlich ein ganz starker Einfluss von Moskau, ist auch klar, muss man auch sagen. Also können die anderen sagen, meine Gegenbewegung.
Ja. Aber ich meine, dass der Einfluss auf jeden Fall da ist, das ist sehr leicht zu belegen. Man muss ja nur auf dieses Institut der Massenmedien auf die Webseite gehen. Das ist das ukrainische Institut der Massenmedien und der ist finanziert von amerikanischen Staat und von George Soros und seiner.
Deswegen frage ich mal direkt da, wie viel an der Politik, die wir heute in der Ukraine haben, ist ukrainisch? Früher war sie stark Moskau gesteuert, jetzt ist sie vielleicht stark Washington gesteuert. Wie viel ist sie ukrainisch?
Also meines Erachtens nach agieren die Politiker in der Ukraine, und ich meine Poroschenko und Co., gar nicht in Interessen der Ukraine. Würden sie in Interessen der Ukraine agieren, würden sie Wert darauf legen, dass sie ihren Absatzmarkt, was ja Russland der größte Absatzmarkt war, dass sie den behalten, was sie jetzt machen.
Und den
machen,
anderen aber auch. Warum nicht? Warum nicht beide?
Eben. Ja. Aber was sie jetzt machen, ist halt, der Ultimatum kam ja vom Westen, von der EU, dass sie gesagt haben, nein, entweder wir oder Russland. Das ging ja nicht beides.
Und hätten sie sich das gewünscht? Es ging ja vor allem auch in der Klausel war ja eben auch, dass man eben über die Hintertür militärische Hilfe bekommt. Und das heißt, die NATO hätte nach der Krim gegriffen. Das geht aus geostrategischen Gründen aus der Sicht Moskaus natürlich nicht, dass man praktisch direkt vor den Toren Moskaus dann plötzlich eine NATO-Flotte hat und nicht mehr die Schwarzmeerflotte. Das wäre auch, das wurde mal andersrum versucht in Kuba, das wurde dann auch, war auch ein bisschen schwierig. Aber hätten Sie sich gewünscht, dass das Land ganz neutral sagt, hör zu, wir machen mit beiden, so wie Jugoslawien, während es noch beide Blöcke gab, wir spielen da dieses Spiel zwischen beiden und militärisch halten wir uns raus. Wäre das Ihr Weg gewesen?
Ich finde, dass wirtschaftlich gesehen spricht ja nichts dagegen, mit allen Ländern zu verhandeln und mit allen Ländern Partnerschaften einzugehen. Das für mich spricht ja nichts dagegen. Aus dem militärischen Part hätte ich mich ganz klar rausgehalten. Mhm. Ich war auch nicht für das Assoziierungsabkommen. Ich habe dem Janukowitsch nicht übel genommen, dass er dann nicht unterschrieben hat. Was sollen Sie denn noch wissen?
Ich will noch eine Menge wissen. Was ich wissen möchte, ist zurück auf diesen Film, der ja in die Kinos kommt. Wissen Sie schon, wann der kommt?
Der kommt Anfang Oktober. Mhm. In Babylon wird die Premiere stattfinden.
Was war das Motiv für Sie, diesen Film überhaupt zu drehen? Sie hätten ja auch diesen Konvoi, Sie haben ja zwar irgendwie einfach machen können, hinfahren, ausladen, dann weiß man für sich, dass man was Gutes getan hat und fährt wieder zurück. Aber Sie haben einen Fahrer, klar, brauchen Sie. Und Sie haben auch einen Kameramann, dann wird das auch alles produziert. Noviso hat Sie da stark unterstützt. Ne? Mhm. Ist ja auch mit.
Noviso hat aber erst danach, also wir kamen schon zurück und dann haben wir gesucht nach jemandem, der auch uns nebenbei beim Schnitt hilft, weil wir absolut unerfahren waren. Mhm. Keiner von uns hat hier sich...
Sie haben damals noch nicht als Journalist gearbeitet.
Ich habe damals nicht als Journalistin gearbeitet und ich habe noch nie irgendeinen Beitrag zusammengeschnitten.
Mhm. Okay, was war das Motiv, das zu machen, das eben abzubilden? Oder hätten Sie schon gesagt, das geht dann ins Kino?
Nein, also ich war absolut offen. Ich wusste gar nicht, ob das was überhaupt draus wird, denn keiner von uns hatte überhaupt irgendeinen Plan. Jetzt weiß ich, dass bevor man irgendwas dreht, muss man zuerst ein Konzept aufstellen und man
kann man machen.
Kann man. Es ist besser ist. Aber wir haben einfach nur alles gedreht, was uns was sich angeboten hat zu drehen. Wir haben bei der Volkswehr nachgefragt, können wir bei euch ein bisschen in der Kaserne drehen?
Was ist die Volkswehr?
Die Volkswehr sind die aufständischen Menschen in Donetsk und Lugansk, die zur Verteidigung gegen die Angriffe von der ukrainischen Seite auf.
Also Zivilisten, viele Bergarbeiter und so, die einfach versucht haben, sich irgendwie zusammenzutun.
Teilweise Menschen, die nichts mit Militär niemals bei der Armee waren. Mhm. Einfach nur, deren Häuser zerbombt wurden, ihre Frauen umgebracht und die haben gesagt, so jetzt
verteidige ich wie unparteiisch würden Sie denn Ihren Film bezeichnen?
Wie unparteiisch? Es ist auf jeden Fall auf dem Territorium von Donetsk und Lugansk gedreht worden. Es wir haben mit Menschen gesprochen, die vor Ort leben. Wir haben nach ihrer Meinung gefragt. Aber wir haben nicht explizit gesucht nach jemandem, der nur eine bestimmte Meinung vertritt. Mhm. Ich weiß noch, dass wir, als wir alle möglichen Menschen einfach nur willkürlich auf der Straße befragt haben zu dem Konflikt, wollen sie von der ukrainischen Armee befreit werden und so weiter und so fort, befragt haben, also da haben wir keine einzige Meinung gehabt, die jetzt für die ukrainische Armee wäre. Und dann drehte ich mich zu Micha und meinte so, Micha, wir müssen jemanden finden, der gegen Volkswehr ist, weil man wird uns sonst vorwerfen, dass wir irgendwie einseitig hier uns Leute gezielt ausgesucht haben.
Das ist ja auch so geht. Das kann man ja nicht überprüfen. Kann man. Aber
richtig.
Nochmal zurück genau an diese Situation. Sie haben ja dann sicherlich auch später im Schnitt festgestellt, dass es ein Film ist, der... Ja, wenn man sich den anschaut, sagt man, was hat der Westen denn dort gemacht? Weil bei uns in den Medien kam immer vor, ja, dass da eben auch Special Forces, russische Einheiten herumrennen und da eben die besorgen. In ihrem Film sieht man die nicht und man sieht aber sehr viele Leute, die eben in dieser Bürgerwehr arbeiten, die darüber spotten. Das ist alles so Ghost-Armeen, die müssten jetzt eigentlich gerade da sein.
Ja.
Wenn Sie welche gesehen hätten, hätten Sie die gezeigt?
Ja, warum nicht? Klar.
Mhm.
Klar.
Und Sie haben keine russischen Soldaten
gesehen? Zumal, wie gesagt, Micha hat auch von vornherein gesagt... Du, ich fahre jetzt nicht als Sprachrohr der Donetsker Leute hin, sondern ich möchte wirklich filmen, was ich vor Ort sehe. Und das möchte ich dann zeigen.
Und Sie haben keine russischen Armee-Einheiten?
Wir haben keine Soldaten gesehen. Nein, wir haben keine gesehen.
Gab es Menschen, die Ihnen gegenüber geäußert haben, Sie wünschen sich welche?
Ja, jede Menge.
Gab es auch welche, die gesagt haben, die brauchen wir hier nicht?
Ja klar, auch solche und solche. Mhm. Und auch Fairness halber muss man auch erwähnen, dass es durchaus Menschen gab, die gesagt haben, wir sind gegen die Volksarmee.
Gab's auch.
Genau, und wir sind dafür, dass wir wieder mit ganz normal innerhalb der Ukraine sind und so weiter. Aber die wollten auch nicht vor der Kamera sprechen. Also die hatten Angst. Und davon gab es aber... Wenn ich prozentuell jetzt einschätzen dürfte, dann würde ich sagen, sind das circa 10%.
Mhm. Dieser Konvoi, wo Sie vor allem Hilfsgüter transportieren und dann Stimmen einfangen, wie die Lage vor Ort ist, ist natürlich immer eine, es kann ja nicht eine Sicht sein, Sie haben alle Menschen befragt, sondern Sie fragen schon Leute, die auch mit Ihnen reden wollen und so weiter. Aber Sie sind auch im Krankenhaus, Sie sprechen auch mit verwundeten Soldaten, Sie sprechen auch mit Frauen, mit allen möglichen, und Sie bilden ab unglaublich zerstörte Landschaft, wo man sich denkt, was ist das, das haben wir so nicht mitbekommen. Aber wie schnell auch eine Infrastruktur so kaputt gemacht werden kann, wo man auch sieht, wie effektiv, sage ich jetzt mal, schwere Waffen innerhalb weniger Monate eben auch arbeiten können. Was wollen Sie denn mit diesem Film eigentlich bezwecken, wenn er in die Kinos kommt und später im Netz gezeigt wird? Was sollen die Leute, wenn sie das sehen, was soll dann bei ihnen passieren? Sollen sie sagen, ja, ich wusste es schon immer, alles ganz schrecklich, oder was wünschen sie sich?
Nein, ich wünsche mir, dass in erster Linie, dass man versteht, dass in Donetsk und Lugansk auch Menschen leben. Das war bei mir an der ersten Stelle. Zu zeigen, guckt mal, das sind Menschen wie ihr. Es seid auch in Deutschland. Das sind Menschen, die ihre Kinder in die Schule bringen. Und das sind Menschen, die morgens aufwachen und zur Arbeit gehen.
Und die fahren. Jetzt zwischen die Geräte von Geopolitik geraten.
Die, genau, und eben auch diesen Krieg zu zeigen, so wie ich ihn nenne, so diesen schleichenden Krieg, der ist nicht wirklich laut und die ganze Zeit, es ist ja nicht so, dass es die ganze Zeit nur um die Ohren knallt, sondern... Die meiste Zeit ist es ein ganz normaler Tag. Mhm. Und dann zwischendurch, wo man das nicht erwartet, dann knallt es irgendwo. Mhm.
Haben Sie in Ihrem Umfeld Menschen nicht mehr getroffen, weil die tot sind?
Ja, auch. Einige meiner Nachbarn waren bei der Volkswehr, mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Und die konnte ich dann dementsprechend nicht mehr treffen. Mhm. Was auch schon eigentlich unangenehm genug ist. Ganz viele Leute, die ich persönlich kenne, waren auch damals in 2014 bei den Aufständen am zentralen Platz in Donetsk und haben gegen den Maidan protestiert. Zu dem gleichen Zeitpunkt hat man in Deutschland, glaube ich, so gut wie gar nichts darüber berichtet. Und in den ukrainischen Medien hat man gesagt, das sind alles eingereiste Russen, eingereiste bezahlte Russen.
Führt das zu so einer permanenten Anspannung, wenn man sich da bewegt? Ständig, dass man so ein bisschen angespannt ist, weil ja ständig irgendwo ein Schuss muss, um sich hinzuschmeißen? Oder verdrängt man das und versucht, irgendwo einen Kaffee oder einen Tee zu trinken an der offenen Feuerstelle?
Man, Man gewöhnt sich mit der Zeit. Es ist sehr surreal. Alles ist surreal. Man gewöhnt sich mit der Zeit. Mhm. Es ist so, dass man das irgendwann, was soll man jetzt machen? Mhm. Man kann doch nicht einfach nur eingesperrt in den vier Wänden bei sich zu Hause sitzen. Mhm. Man muss doch irgendwo auch einkaufen gehen. Und man will ja auch ab und zu spazieren gehen und so weiter und so fort. Und man gewöhnt sich mit der Zeit. Es ist wirklich so, dass man das so dermaßen, anscheinend ist der Mensch auch in der Lage, das so dermaßen auszublenden, dass man einfach nur, man hat das immer im Hinterkopf, dass es irgendwas jederzeit kommen kann, aber man geht ansonsten ganz normal im Alltag weiter. Mhm. Oder man versucht zumindest.
Mhm. Frau Jansen, können Sie uns mal, weil die Ukraine ist aus der Berichterstattung vollkommen raus, es spielt im Moment keine Rolle mehr, sondern wir kümmern uns im Moment um Trump, wir kümmern uns um die Bundestagswahl, den Dieselskandal, Syrien auch immer wieder, jetzt Nordkorea, aber die Ukraine, da war was. Was ist der Status quo?
Es wird immer noch an der Frontlinie wird immer noch geschossen. Die Städte an sich sind schon, also es ist, die Situation ist jetzt bei weitem nicht so schlimm wie jetzt im Winter 2015. Es ist ruhiger, aber an der Frontlinie, entlang der Frontlinie, es wird immer noch geschossen. Und zwar von beiden Seiten.
Also das ist Daily Business.
Ja, es ist jetzt nicht so extrem, wie es vor einem Jahr war, vor zwei Jahren war. Aber es ist immer noch präsent. Es ist so wie so ein, es ist halt wie der Schaden, das ist immer da.
Das heißt, man belauert sich beide Seiten.
Man ist immer jederzeit zu allem bereit, aber es ist tatsächlich jetzt etwas entspannter, man kann sich frei bewegen.
Normalisiert sich die Lage, findet da in irgendeiner Weise ein Aufbauprogramm statt oder ist es einfach eine Area, die einfach verwüstet ist und alle warten ab, was passiert?
Nein, es wird ganz viel gemacht. Tatsächlich in Donetsk wurden alle Straßen, auch die Straße, die ich damals überquert habe, wo Sie erwähnt haben in dem Film, dass sie zerbombt war, die ist mittlerweile auch wieder im Takt. Man hat ganz viel repariert. Es tut sich was. Man sieht auch in der Stadt ständig Stadtarbeiter, die Straßen richten und so weiter.
Also eine gewisse Normalität ist eingekehrt.
Ja, also da wird auch es wird viel repariert. Bloß an der Frontlinie werden die Fensterscheiben nicht sofort ersetzt.
Bei vielen Menschen, die in der Ukraine groß geworden sind, gab es auch einen tiefen Riss durch die Familien, weil die eben auf unterschiedlichen Seiten sich positionieren mussten, kann man auch so verstehen, egal auf welcher Seite man irgendwie steht, in dem Bereich, wo man dann lebt, wird man zu einer Zwangssolidarität gezwungen, um überleben zu können. Gab es das in Ihrer Familie auch, dass sich die Familie zerstritten hat, weil es Leute gesagt hat, Kiew hat recht?
Nein. In meiner Familie zum Glück nicht, nein.
Aber kennen Sie solche Fälle?
Ich kenne solche Fälle zu Genüge, ja. Sehr viele sogar. Es ist aber auch so, ich habe zum Beispiel auch einen Teil der Verwandten in der Ukraine und in der Zentralukraine. Und sie haben Einberufungszetteln bekommen. Also sind Männer, ja. Also ich habe dort noch Brüder drittes Grades. Und ich war mit denen auch ständig in Kontakt. Und auch sie haben gesagt, das ist purer Horror. Wir können es nicht vorstellen, was sollen wir machen. Ich weiß noch, dass wir damals bei Skype telefoniert haben und sie meinten zu mir, was, wenn es soweit ist und wir kriegen diesen Zettel. Und ich konnte da auch nicht mehr helfen und ich sagte, ich weiß nicht, versteckt euch. Keine Ahnung, versteckt euch. Und das ist, da muss man sich vorstellen, das sind Leute, mit denen es sind meine Brüder gewesen, ich bin mit denen groß geworden. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir noch als 13-jährige Kinder durchs Wälder dort gelaufen sind und plötzlich, ja, rufen sie mich an, um zu sagen, ich möchte nicht zu euch mit Waffe kommen. Wie vermeide ich das?
Ja, der Krieg ist spätestens seit Jugoslawien zurück in Europa und hier eben sehr, sehr heftig. Hätten Sie sich das vorstellen können, ich meine, der Zweite Weltkrieg ist jetzt 70 Jahre rum, aber Kriege wieder so offensichtlich geführt werden und dass man sich auch als Beobachter daran gewöhnt, ist das für Sie neu oder verstehen Sie es jetzt, wo Sie dort waren, dass der Mensch sich eben an alles gewöhnt? Von da ist auch nichts ausgeschlossen. Ist der Friede eben auch nicht ewig?
Ja, das ist, um den Julian Assange zu zitieren, der gesagt hat, das Beste an den Menschen ist, dass sie sich schnell an alles gewöhnen. Das Schlechteste an den Menschen ist, dass sie sich schnell an alles gewöhnen. Und Ja, dem, es ist auf jeden Fall, Krieg ist niemandem zu wünschen. Das ist auch nichts, was man erwartet. Es ist wirklich so, dass vielmehr, das sind diese versteckten Gefahren, die um einen die ganze Zeit
Gibt es denn Ihrer Meinung nach irgendeinen Gewinner, irgendetwas, ja, das ist, dafür war es gut? Und wenn es nur eine Erkenntnis ist, die Sie jetzt gewonnen haben, oder hätten Sie auf die Erkenntnis
Nein.
verzichten können?
Ich hätte auf die Erkenntnis verzichten können. Ja, ich glaube, mit Krieg ist nichts gelöst. Und es ist ja auch so, dass der Keil zwischen in der Ukraine, zwischen den zwei Meinungsvertretern nur noch größer geworden ist. Denn jetzt hat das Leben gekostet. Jetzt hat das Leben gekostet. Wenn man davor noch vielleicht das bei einem Bier ausdiskutieren konnte, jetzt ist das vorbei.
Glauben Sie, sagen Sie können, dass die Strategie aufgegangen ist, dass man gesagt hat, wir wollen einen Keil treiben zwischen Europa, jetzt haben wir ihn praktisch zwischen die Ukraine gepackt, das hält jetzt lange an, über Generationen, das kann man sich durchaus vorstellen, wenn da Menschen getötet wurden, dass das nicht einfach vom Tisch schwamm drüber und von daher ist das geopolitisch aufgegangen? Oder glauben Sie, dass man das kitten kann und zwar relativ schnell, indem man einfach sagt, okay, wir müssen miteinander reden. Wir sehen auch, dass es von außen herangetragen wurde. Viel auch auf fruchtbaren Boden, liegt auch einiges im eigenen Zuständigkeitsbereich, dass es dieses Klima überhaupt gab. Aber wir versuchen das jetzt zu überwinden. Wir lassen uns nicht weiter benutzen und instrumentalisieren.
Ich kann mir, also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, um jetzt für politische Strategien zu gehen. Ich glaube, dafür bin ich nicht, dafür besitze ich nicht genug Wissen einfach. Aber der Wunsch auf Seiten von Be Bevölkerung ist auf jeden Fall noch da, sich wieder anzufreunden. Das habe ich auch erlebt. Ich habe auch vor kurzem bin ich nach Ukraine gefahren und da saß ich im Bus mit lauter Westukrainern. Und ich habe ganz offen gesagt, ich komme aus Donetsk und sie waren mir sehr wohlgesonnen. Und sie haben sich alle über die Regierung aufgeregt bei mir direkt. Also ich hatte so, sogar das Gefühl, dass sie sich gefreut haben, dass da einer aus Ostukraine kommt. Endlich können sie sagen, dass sie Poroschenko nicht gut finden und diesen ganzen Schlamassel mit Maidan. Und
Können Sie mir den Unterschied erklären zwischen Ostukraine und Westukraine? Gibt es eine unterschiedliche Mentalität? Kann ich das erkennen?
nein. Sie können das wahrscheinlich nicht erkennen. Ich konnte das auch bis vor kurzem noch gar nicht erkennen, selber. Wie gesagt, ich hatte auch westukrainische Freunde und ich habe sie uns alle, Mentalität war, ich empfand unsere Mentalität ziemlich gleich. Der einzige Unterschied, den ich sah, ist halt, dass sie ukrainisch mehr gesprochen haben als ich. Aber
Höre
das war
ich den
schon.
Unterschied?
Nein,
Auch nicht.
wahrscheinlich nicht, ne?
Also ist vielleicht, führt auch vielleicht dazu, dass wir es ganz schwer beurteilen können, wenn wir nicht mal den Unterschied hören. Also sprachlich nicht, kulturell sehr ähnliches. Das
Ich
wird, ja.
würde sagen, Sie würden das, also ich würde meinen, dass, also selbst ich habe Schwierigkeiten manchmal zu unterscheiden. Ist das Ukraine? Ist das Russe?
Ne?
Ich glaube, dass Sie als Deutscher da noch mehr Schwierigkeiten hätten. Da, ja, da würde ich.
Jetzt gibt es ja auch eine Riesenchance bei diesem Konflikt, der sich mitten in Europa abspielt und dort inszeniert wurde. Wenn man nämlich überwindet, dann kann man zeigen, dass wir gesellschaftlich weiter sind. Man kann zwar noch Krieg führen, das überwindet man aber schneller, weil man schneller erkennt, auch durch die freien Medien, dass man instrumentalisiert wurde. Sehen Sie hier eine Chance und sehen Sie, dass sich hier was abzeichnet? Weil die Rechnung ging ja nicht auf.
Die Rechnung ging nicht auf, und aber die Chance, ich möchte nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich glaube, dass es möglich ist, aber das muss, wie Sie sagen, es muss eigentlich auch dieser informationelle Krieg in den Medien, das muss aufhören.
Der Informationskrieg kommt auch als Satz in Ihrem Film vor, sagt einer, der Informationskrieg muss aufhören. Also die
Der
Propaganda, die
Ganz
ständige.
genau, weil auch in den ukrainischen Fernsehen wurde schon seit Jahren, noch vor dem Maidan, gegen Donetsk-Regionen ein bisschen so gehetzt. In dem, ich weiß noch, dass als Maidan da war und meine westukrainischen Freunde zum Maidan gefahren sind, habe ich gesagt, dass bei uns in Donetsk gerade auch gegen Maidan protestiert wird, also demonstriert wird. Und dann hat meine westukrainische Freundin zu mir gesagt, es sind bestimmt alles Oligarchen und Banditen. Und ich habe, sie hat gesagt, es sind bestimmt alles Oligarchen, aber ich habe auch sehr viele andere getroffen, die mir gesagt haben, das in Donetsk, diejenigen, die demonstrieren, das sind nur Banditen und Unterschichten. Also das hatte man durch die ukrainischen Medien schon seit Jahren so reingesprochen bekommen in die Köpfe, dass die in Donetsk teilen sich in zwei Kategorien. Entweder sind das böse Oligarchen, die nur ihr Geld wollen, Mafia-Typen, ganz schlimm. Oder was sind Unterschichten und Banditen, Kriminelle, das sind quasi keine Menschen. Und dann ist das doch wirklich traurig, denn diese Menschen kennen mich persönlich. Ich bin aus Donetsk, sie kennen mich seit über 10 Jahren. Und sie hat aber trotzdem sich das Bild über Donetsk nicht gemacht, über ihre Erfahrung mit mir. Ja. Sie hat ihr Bild über Donetsk gemacht, über das, was in den Medien gesagt wurde. Und da, glaube ich, ist die Wirkung der Medien wird oft unterschätzt.
Medien kreieren ja die Realität und beschreiben sie nicht, aber haben eben das Potenzial, einen enormen sozialen Druck zu machen. Das sehen wir ja auch spätestens seit dem 11. September, um so weit zurückzuspringen. Wer nicht für uns ist, ist es gegen uns. Das betrifft aber nicht nur die Meinung über den 11. September, sondern wer von der von oben herunter diktierten Meinung abweicht, der wird quasi auf den digitalen Scheiterhaufen gebracht, wird dann eben Hohn und Spott preisgegeben, Verschwörungstheorie und so weiter. Das hält ja nicht jeder aus. Sie arbeiten heute als Reporterin auch für RT. Muss man sich dafür oft verteidigen?
Ja, relativ, ja. Ich meine, mittlerweile habe ich ja auch meinen Bekanntenkreis und die sind damit auch einverstanden. Mhm. Aber immer wieder treffe ich auf Leute, die natürlich dann als erstes sagen, das ist russisches Propaganda. Das Witzigste ist aber auch, das sind nicht Leute, die RT Deutsch gucken oder selber konsumieren. Dann frage ich auch meistens, ja, nenn mir einen Artikel oder irgendwas, wo ist dann russisches Propaganda? Wieso sagst du sowas? Wie kommst du zu diesem Schluss? Und dann ist es meistens, ja, ich habe aus den hier und dort was gehört.
Also mit Dritte gelesen, wie das sei.
Ganz genau. Und dann sage ich, ja, dann was spricht denn dagegen, dass du dir dein eigenes Bild machst? Von mir aus, du kannst vielleicht sogar behältst du vielleicht deine Meinung von mir aus, aber willst du, wenn du wirklich daran interessiert bist, wenn du wirklich gerechte Argumente bringen willst, dann wäre das auch nicht sinnvoll, dass du selber dir aus deiner eigenen Erfahrung sprichst und nicht über Erfahrung Dritter.
Ich habe mal mit dem Chefredakteur hier auch vor Ort gesprochen, Ivan Rodionov, der hatte gesagt, ja, es geht nicht darum, es geht um die russische Sicht auf die Welt. Es geht nicht um Bilder aus Russland, es geht eben um die russische Sicht auf die Welt, so wie bei der BBC es eine britische Sicht gibt, Deutsche Welle, deutsche Sicht und so weiter, und das ist eine kleine Farbe. Ich meine, der Marktanteil von RT Deutsch in Deutschland, der ist jetzt nicht so, dass er bei 25% liegt, sondern das ist eigentlich einstellig. Also von daher frage ich mich, warum meine Mediengesellschaft das nicht aushält. Wie würden Sie sich denn heute bezeichnen? Sie sind natürlich am Presseausweis, Sie sind aber eben auch Aktivistin, was Sie sicherlich nicht abschütteln können. In Ihnen steckt viel russische, aber auch ukrainische Mentalität. Sie sind eine junge Frau, die vielleicht irgendwann eine Familie gründet. Wohin geht denn die Reise mit Ihnen? Ich meine, diese Reise, die dort, das hat Sie ja verändert.
Mhm.
Ja?
Ja.
Wohin geht die? Das macht bestimmt was mit Ihnen.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich kann sie gar nicht beantworten, weil ich bin ziemlich offen allem gegenüber. Ich habe auch generell immer Schwierigkeiten damit, Zukunft vorherzusagen, denn
auch
aus meiner Vergangenheit kann ich sagen, jedes Mal, es kam immer anders. Mhm. Ich kann nur sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass in Donetsk und Lugansk Frieden einkehrt. Ich wünsche mir für die Ukraine eine gute Regierung, die im Interesse der Ukraine handelt.
Also der ukrainischen Bürger.
Und der ukrainischen Bürger. Mhm. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, dass der Westen auch mit ihrer arroganten Außenpolitik auch Eingang zurückschalten. Mhm. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Menschen mehr zum Nachdenken angeregt werden. Und das ist das, was ich versuche zu machen. Ich möchte mit meinen Beiträgen, deswegen habe ich auch kein Problem damit zu sagen, okay, ich komme aus Donetsk, natürlich berichte ich aus Donetsker Sichtweise, aber guckt euch das an. Ich erwarte gar nicht, dass man mit mir meine Meinung teilt und dass man blind alles annimmt, was ich hier sage. Aber ich möchte doch einfach nur, dass man auch berücksichtigt, dass es diese Meinungen eben auch gibt. Mhm. Auch während des Maidan gab es einen Großteil an ukrainischer Bevölkerung, die gegen Maidan war, auch wenn es hier nicht wiedergegeben wurde. Natürlich gab es Menschen, die auf Maidan aus ideologischen Gründen gestanden sind. Das will ich auch gar nicht leugnen, also will ich gar nicht auch dementieren. Ja. Aber es gab eben auch diese anderen Meinungen, die gesagt haben, wir finden das hier nicht richtig, wir sind nicht dafür, wir wollen den Janukowitsch hier nicht weghaben, wir wollen das Assoziierungsabkommen nicht unterschreiben.
Wir wollen vor allem selber entscheiden und nicht zu einer Entscheidung gedrängt werden. Da sind wir natürlich bei Deutschland, Standort Deutschland, ja, als mit Rammstein natürlich, als und Atomwaffen in Büchel, amerikanische Atomwaffen, die man uns dann als Teilhabe verkauft. Lassen Sie uns in den letzten Minuten des Gesprächs auf Donald Trump kommen. Ist Donald Trump eine Chance für Europa, sich mit Russland wieder an einen Tisch zu setzen? Und zwar egal, wie man das in Washington D.C. oder Pentagon findet. Sehen Sie da eine Chance? Weil das Image des Amerikaners, also dieser Regierung, ist ja jetzt nicht so toll.
Ist nicht so toll, aber ich glaube, dass ich sehe da tatsächlich eine Chance, und zwar von Seiten Russlands, ehrlich gesagt, weil Russland bis jetzt immer Willen gezeigt hat, sich auf den Tisch zu Gesprächen zusammensetzen zu wollen, egal mit wem. Mhm.
Die russische Verteidigung war immer auf defensiv eingestellt. Das wurde auch später von der NATO zugegeben. Also man hat immer die große russische Gefahr heraufbeschwört. Die waren natürlich auch bis an die Zähne bewaffnet, aber die anderen waren weit über die Zähne bewaffnet.
Ich glaube aber auch, Russland ist alles andere als daran interessiert, dass es, dass die Situation eskaliert. Ja. Also ich glaube auch, dass...
Es gäbe nur Verlierer.
Es gäbe nur Verlierer, ganz genau. Und ich glaube auch, dass der... Bei dem Trump ist es immer schwierig zu sagen, finde ich. Aber ich habe jetzt auch in seiner Syrien-Politik auch eher einen, wie soll man das sagen, also weniger aggressiven Kurs als davor.
Es sind andere Oligarchen, habe ich das Gefühl.
Das kann sein, aber... Zu der Frage jetzt, ob Russland und mit Trump zusammen sich an einen Tisch setzen konnten, warum nicht?
Also er hat das ja immer wieder versucht, das wurde ihm ja immer, alles was Donald Trump macht, ist schlecht, alles. Und alles, was sein Vorgänger macht, super. Finde ich so absurd, wenn man sich auch überlegt, da wurde ja Hohn und Spott über ihn ausgeschüttet, weil er gesagt hat, er Muslim-Ban, also 90 Tage dürfen Menschen aus 7 Staaten nicht einreisen. Sein Vorgänger hat diese 7 Staaten bombardiert, gab es kein Problem mit. Also das sind alles so Geschichten oder Mauerbau. Er will die Mauer bauen, er will sie zu Ende bauen. Angefangen hat sie Clinton. Also es geht ja alles in diese Richtung. Trotzdem ist eine vollkommen unpolitische, unberechenbare Politik heute. Lassen Sie uns mal aus Ihrer Sicht die Chance erkennen, wenn wir es hier mit einem verwirrten Amerikaner zu tun haben, um es mal salopp zu formulieren.
Ich glaube, der ist in seiner Wortwahl da etwas weniger vorsichtig als die Präsidenten davor. Das ist der Hauptunterschied.
Ja, und wir kriegen natürlich auch in Übersetzung. Aber welche Chancen sehen Sie denn jetzt, wenn die so mit sich selbst beschäftigt sind, zwischen Russland und Europa, also dass man sich als Eurasien versteht, als eurasischer Kontinent, auch mit Hinblick auf China? Was sehen Sie denn da?
Aus der russischen Sicht denke ich, man wartet auch, dass einem gegenüber, dass auf einen Schritt zugemacht wird. Denn es ist momentan so, dass eher Russland, so habe ich das Gefühl, viel mehr Schritt auf Europa macht und nicht umgekehrt.
Aber während der Ukraine-Krise war es ja so, dass der Westen zusammen mit dem Amerikaner ja einer Meinung in den Medien war, wie Russland zu agieren hat. Jetzt ist man nicht mehr richtig Buddy mit dem Amerikaner. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Putin auf den Westen noch große Schritte macht, weil er, glaube ich, hat es ja damals schon versucht, hier großer Wirtschaftsraum will man nicht, sondern sich einfach sagt, gut, dann orientieren wir uns eben Richtung Asien. Mhm. Geht es in diese Richtung oder können Sie sagen, dass man eben heute gar nichts mehr sagen kann?
Ist bei mir so ähnlich. Also ist es, ich glaube, dass der Markt ist ziemlich offen und das ist natürlich ist es am besten auch aus Vergangenheit hat man auch gelernt, dass es natürlich am besten je mehr Verbündete zu haben umso besser. Also das heißt Partnerbeziehungen, also gute Beziehungen zu Nachbarländern zu haben, ist natürlich besser als sich gegenseitig zu bekriegen. Ich wäre natürlich dafür, dass mit der Sanktionsspirale endlich aufhört. Also das
gibt's ja alles noch.
Genau, das ist eben, und da sehe ich auch keinerlei von Deutschland auch keinerlei Schritt auf Russland zu, dass sie sagen,
hey, lass uns. Gabriel und Co. haben ja schon gesagt, sie möchten die weiteren Sanktionen gegen Russland nicht. Also es ist eben dieses, dass man vielleicht mehr will, als man kann. Aber nochmal einen großen Schritt zurück. Wenn man sich die Situation vor 30 Jahren anschaut, da gab es klar den Klassenfeind, die haben ein anderes Wirtschaftssystem. Das haben die jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir es mit einem nicht mehr atheistischen Russland zu tun, sondern mit einem sehr christlichen Russland, was auch extrem Kapitalismus fährt. Wir haben es auch in China mit einem Staatskapitalismus zu tun. Wir haben es jetzt mit kapitalistischen Gesellschaften zu tun, die Marktanteile erobern wollen. Das ist ja genau das, worum es in der Krim ging. Es ging um Marktanteile, weil dieses Zwangswachstum, was im System selbst ist, ja irgendwie bedient werden muss. Die Rechnung geht ja für den Planeten, für die Menschen generell nicht auf.
Ich glaube, die Menschen, so wie wir das sind, das längst begreifen und auch sehr viel dafür tun und auch bereit sind, sogar ihre Lebensstandards aufzugeben zugunsten von Umwelt. Aber solange die mächtigeren Leute, die wirklich was bewirken können, da nicht also wirklich radikal Umweltreformen fahren, dann wird eigentlich auch nicht viel passieren, oder? Mhm. Weil ich meine, das mit CO2-Ausstoß von Privat-PKWs ist gut und schön, aber was ist mit Flugzeugen und was ist mit den Schiffen, die ja hundertmal so viel Umwelt belasten?
Das wird in Ihrem Film auch gesagt, ein Mensch sagt, also wir können hier 500.000 Leute auf den Maidan bringen, solange wenig Leute in der Elite auf unserer Seite haben, wird sich gar nichts ändern. Welchen Eindruck haben Sie eigentlich von der Demokratie?
jetzt nicht mehr ganz so guten.
Gibt es
grundsätzlich,
die?
Ich finde, ich stehe dem Begriff mittlerweile kritisch gegenüber. Nicht dem Begriff, der ursprünglich damit gemeint ist, ja, wie der in Athen entstanden ist und wie der eigentlich so gedacht war, finde ich ja, das ist absolut richtig, dass das Volk entscheiden soll und für sich Entscheidungen treffen soll. Aber ich finde nicht, dass das heute de facto auch in Deutschland stattfindet. Mhm. Das finde ich nicht. Und alleine schon an RT Deutsch Beispiel zu sehen, also wenn zu gucken, wir wurden von der BND überwacht. BND hat ja auch angekündigt, wir werden RT Deutsch überwachen. Mhm. Also RT Deutsch wird auch von unzähligen Seiten regelmäßig durch den Kakao gezogen, mit Grund oder ohne, ist egal. Ich finde, dass uns als ein alternatives Medium, sage ich jetzt mal, oder ein Medium, was etwas eine andere Sichtweise dem Volk bietet, dass wir ziemlich in die Ecke gedrängt werden. Und das Gleiche würden sie doch in Russland, und würden sie nicht, sondern machen sie auch, bei diesem tatarischen Sender auf der Krim, da hat die Chefredakteurin vor ZDF-Kamera gesprochen und hat sich beschwert, dass sie eben da so unterdrückt werden, dass sie mittlerweile sich selbst zensiert. Und dann dachte ich mir, hallo, das kenne ich von Deutschland.
Mhm. Maria Jansen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben auch über diesen Film gesprochen, nicht zu viel verraten, weil man soll sich den ja auch angucken. Er wird in die Kinos kommen. Wir werden auch der Bewerber machen, wann er in die Kinos kommt. Das Datum steht ja noch gar nicht 100% fest. Er wird auch im Netz zu sehen sein. Für alle, die es nicht zur Premiere schaffen, ist ja in Berlin, im Babylon, ist ja ein überschaubarer Raum. Ich glaube, 500 Leute gehen rein. Aber zum Schluss nochmal, weil Sie diesen Konvoi eben organisiert haben, ohne dass das ein Auftrag vom Staat war, sondern das haben Sie eben selbst gemacht. Sie hatten einen guten Job und waren dann noch gar nicht bei RT und sind so in den Journalismus letztendlich gekommen. Was war denn die größte Enttäuschung, die Sie erlebt haben? Und was war der Lichtblick dieses Konvois, dass Sie gesagt haben, da habe ich auch noch 20 Jahre später was von? Dafür hat es sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt, weil ich die anderen Länder gesehen habe. Und es waren Situationen, wo ich nicht erwartet hätte, dass mir gegenüber so viel Sympathie kommt. Ich habe mit viel weniger Sympathie gerechnet, als ich am Ende erlebt habe. Und das ist,
also, dass man Ihre Idee unterstützt hat, egal wo Sie hingekommen sind.
Genau, dass diese humanitäre Hilfe für Donbass, für die Menschen im Donbass, auch in Litauen und Lettland Menschen berührt hat. Mhm. Und in Russland natürlich auch, aber auch in Deutschland. Dass man eben für eine gute Sache sich zusammen geschlossen hat und Leute haben einander Hand ausgestreckt, ohne dass sie wirklich selber viel haben. Denn diese ganzen gespendeten Gelder, sie kamen nicht von reichen Leuten. Das waren, teilweise hatte ich Leute, die mich angeschrieben haben, haben gesagt, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ich überweise, tut mir leid, ich kann nur 5 Euro überweisen, aber das ist alles, was ich habe. Und,
das heißt, Sie sehen schon, dass es eine Solidarität gibt bei dem ganzen Irrsinn, sich politisch positionieren zu müssen und eine Meinung zu haben. Aber das ist dann da.
Ja, dass Menschen von Natur aus eher dazu neigen, Freundschaft zu auf Freundschaftskurs zu fahren, mhm. als auf als sich gegenseitig zu bekriegen. Mhm. Ja.
Und was ist eine Erfahrung, wo Sie gesagt haben, das hat Sie doch umgehauen?
So wirklich negativ hat mich da nichts getroffen, außer wie gesagt, dass diese schleichende Gefahren, die um einen rum sind, dass man noch nicht mal auf der Straße sich bewegen kann, ohne dass, da steckt ja eine Mine unter meinem Fuß und das habe ich gar nicht gesehen. Hm. Und plötzlich wirst du von einem Menschen neben dir ganz vorsichtig an die Seite geschubst. Und dann, das ist mir passiert. Also das
hat so ein bisschen... später merkt es.
Das war so ein Moment wie, hoppla, wow. Das war so ein Moment, wo durch meinen Körper so Schauer gegangen ist, wo ich dachte mir, oh mein Gott, man hat Angst, sich zu bewegen. Und man kennt es gar nicht, wie es ist, Angst zu haben vom bloßen Bewegen.
Für die meisten von uns bleibt Krieg, Gott sei Dank, hoffentlich auch in Zukunft abstrakt. Sie als gebürtige Ukrainerin, die in Deutschland lebt, kann diese Situation, die wir nur aus den Medien kennen, aus verschiedensten Perspektiven natürlich begutachten. Erstens als Reporterin, die beide Seiten bereist, dann jemand, der beide Sprachen spricht und auch jemand, der auf zumindest eine Seite in sich selber fühlt. Und das ist ja auch ein Standpunkt, den man ja nicht ablegen kann. Man kann ja nicht ablegen, eine ukrainische Vergangenheit zu haben. Die kann man nicht ablegen. Ich finde es erstaunlich, wenn ich mich nochmal an die Bilder 2012 erinnere, die Europameisterschaft, fahren Menschen, die Fußball spielen und große Gemeinschaft, Fair Play und all das, wie schnell das kippen kann, das finde ich erstaunlich.
Auch. Das finde ich ebenfalls erstaunlich und das hat mich auch wie Sie jetzt gefragt haben, was mich jetzt negativ, wenn mich etwas negativ erschüttert hat, dann das, wie schnell Menschen... Und vielleicht sie sich gegen jemanden umstimmen lassen. Ja. Das war so
also mein... Also eben noch fahren und man trinkt noch ein Bier und feiert auch den Sieg oder den Verlust der eigenen Mannschaft und morgen schon Häuserkampf mit denselben Leuten,
Straßen weiter. Ja, man hetzt ja auch regelrecht dazu, so lasst uns jetzt in den Donbass einmarschieren und diese Unmenschen dort quasi den Besseren
belehren. Würden Sie von sich behaupten, weil Sie auch auf den Mahnwachen waren, dass Sie, sind Sie Teil der Friedensbewegung?
Ich bin für Frieden. Ich bin für Frieden. Ich weiß, was Krieg ist. Ich habe das auf eigenem Leib erlebt. Und es ist so, wie Sie sagten, es bietet keine Lösungen. Es gibt keine Gewinner im Krieg. Egal wie der Krieg ausgeht, es gibt keine Gewinner. Denn es ist, die Verluste sind so groß und die Wunden sind so tief, dass, ich glaube, um sie zu bearbeiten, das ist Trauma für die Gesellschaft und dieses Trauma bleibt für lange, lange Zeit bestehen. Von daher, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Menschen in Deutschland das auch begreifen und dass sie aufhören, so aktivistisch im Namen der Demokratie für Kriege in anderen Ländern sich einsetzen.
Solange sie eben nur so abstrakt kennen und im Grunde gar nicht wissen, worüber sie reden und für was sie sind.
Genau, aber Libyen bombardieren, klar, müssen wir, das ist ganz klar, da müssen wir, weil Demokratie. Ja, das ist mir eine Sichtweise ist mir fremd. Ich würde niemals auf ein anderes Land mit dem Finger zeigen und sagen, die müssen wir besser belehren. Ich habe diese Eigenschaft in mir gar nicht und die ist mir fremd. Und ich wünsche mir, dass... daher sehe ich mich als Friedensaktivistin, wenn man will, in diesem Sinne. Und ich wünschte mir aber, dass vielleicht, ich habe das Gefühl, dass viele dieses Frieden vielleicht wiederfinden müssen.
In sich selbst?
Vor allem, ja, in erster Linie. Mhm. Weil ich glaube, was für ein Mensch muss man sein, wenn man einem anderen Land Krieg wünscht, sei es Krim, oder sei es Syrien, sei es Libyen, warum? Es gibt immer eine diplomatische Lösung. Und im Gegenteil, wir haben doch gesehen, dass nirgendwo, wo diese Demokratie, angebliche Demokratie beigebracht werden müssen, Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen, nirgendwo ist das der Fall jetzt am Ende. Das sehen wir doch. Das ist nicht das, was am Ende geschieht.
Maria Jansen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Film, der in ein Kino kommt. Aber wir haben es auch schon im Vorfeld gesprochen, wenn sich andere Kinobetreiber entschließen sollten, diesen Film auch zeigen zu wollen, ist ja bei Fiedler passiert, zum Beispiel in Filmen über Wikipedia, ist das herzlich willkommen. Ihnen ist es wichtig, dass ihn viele Leute sehen. Er wird auch im Netz zu sehen sein. Und ja, mich interessiert vor allem die Reaktion dann bei der Bevölkerung, bei den Menschen, weil sie bilden in ihrem Film mit ihren Kollegen eben vor allem menschliche Sicht ab, menschliches Leid, aber auch menschliche Hoffnung ab. Und das hat mich bei dem Film auch sehr berührt, dass sie eben sehr unmittelbar an die Leute rangehen, sie sprechen lassen und die Bilder sprechen für sich. Und man sieht eben, die Menschen haben das so satt.
Ja, und ich hoffe auch vor allem viele Kritiker von Russland oder russischen Politik würden diesen Film angucken. Oder viele, die der Meinung sind, eben das, was in der Ukraine geschieht, ist rechtens, das ist Demokratie und so weiter. Ich wünsche mir, dass vor allem diese Gruppe von Leuten diesen Film sich anschaut.
Ja. Vielleicht mieten sie sich einen Beamer und knallen ihn aufs Kanzleramt.
das ist eine gute Idee.
Ja, vielen Dank fürs Kommen und Sie können ja noch lachen. Das ist ja, das funktioniert trotzdem noch.
Danke, dass Sie mich hier haben. Danke für die Einladung.
Danke auch. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Maria Jansen. Der Film, diese Friedensfahrt in den Donbass, dieser Konvoi, Hilfskonvoi, kommt ins Kino, kommt ins Netz. Schaut ihn euch an, bildet eure Meinung und diskutiert das Ganze natürlich in eurem Umfeld. Das ist ganz wichtig. Gebt diesem Konflikt dahingehend ein Gesicht, indem ihr das eben mit neuen Bildern in euch arbeiten lasst und euch die Frage stellt, war das die Lösung? Hat sich die Sache gelohnt? Ist Gewalt eine Lösung? Ich glaube, die meisten kennen die Antwort. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.